5 Vizemeisterschaften in den letzten 8 Jahren sprechen für sich. Zum einen dafür, dass man ganz klare Ansprüche hat, mindestens die zweite Kraft in Deutschland zu sein. Zum anderen dafür, dass die Bayern mit Ausnahme der Leverkusener Invincible Season aktuell scheinbar einfach nicht zu packen sind. Nachdem man in den Vorjahren lediglich auf Platz 5 und 4 eingelaufen war, krempelte Niko Kovac auf dem Platz alles um, den teils etwas konzeptlosen BVB komplett auf links und holte wieder die nötigen Ergebnisse, wenn auch nicht mit dem allergrößten Hurra-Fußball. Ob Kovac-Ball auch in der kommenden Saison das richtige Rezept sein kann und mit dem ein oder anderen interessanten Transfer sogar noch mehr drin sein könnte, besprechen wir jetzt mit unserem Experten Kieran Franke. Viel Spaß mit der heutigen Episode unserer Clubtour.
Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst die Vorbereitung auf die Saison 26-27, die Club-Podcast-Reihe. Und jetzt viel Spaß mit eurem Host, Bench.
Servus, Kieran. Lang, lang ist's her. Vor 2 Tagen haben wir uns gesehen. Wie geht's dir?
Mir geht's fantastisch. Ja, wir konnten ja beide Samstag ein bisschen Vizemeisterschaftsluft schnuppern vom Westfalenstadion. Mir geht's toll. Das hat sehr viel Spaß gemacht Samstag. Die Transfers sind toll, über die wir ja heute noch reden werden. Und ich freue mich, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung schon mal.
Sehr schön. Uns freut's, dass du hier bist und du hast schon ein bisschen angerissen. Also wir haben auf jeden Fall einiges zu besprechen heute. Es kommt gerade richtig Wind nochmal in die Transferaktivitäten des BVB. Und von daher könnte das Timing wahrscheinlich nicht besser sein. Die allermeisten werden dich kennen. Die allermeisten, die sich mit dem BVB beschäftigen. Die allermeisten Kickbase-Nutzer und Nutzerinnen. Trotzdem steigen wir natürlich einmal ein und introducen dich so ein Stück weit. Fang du gerne einfach mal an. So, wer bist du? Woher kommst du? Und seit wann besteht vor allem der Bezug zum BVB?
Also, ich bin Kieran Franke. Ich bin Content Creator, Influencer, was auch immer, wie man es nennen möchte. Ich arbeite unter anderem auch bei Eintracht Spandau, bin dafür die Fußballstreams verantwortlich, mache aber auch meinen ganzen eigenen Content mit einem klaren Fokus auf den BVB, Meinungsvideos, ich rede über Transfers, ich rede über Spiele, ich gebe meinen Senf eigentlich zu allem, was passiert, ab. Und Dortmund-Fan bin ich, seit ich glaube so 7, 8 bin. Also ich bin 2000er Jahrgang, hatte früher einen Bezug dazu, zu Spielern mit der Trikotnummer 13, weil ich selber an einem 13. Geburtstag habe. Und wer war damals, 2007, 2008, die Trikotnummer 13 beim BVB-Bench? Sag mal.
Boah, ey, ich habe gerade einen Namen im Kopf, ich weiß nicht, ob es je... Florian Kringe habe ich gerade im Kopf, aber das wird nicht sein,
oder?
Ich glaube,
der hatte irgendwas 20. Es war Alexander Frey. Und oh, den, wow. fand ich extrem cool. Und mein Vater und ich haben früher immer so Collagen gebastelt, die ich in mein Kinderzimmer gehangen habe an die Wand. Und da haben wir auch unter anderem ordentlich was mit Alex Frey gebastelt. Ich fand den mega cool. Dann habe ich mich für den BVB interessiert. Und dann kam Jürgen Klopp und dann wurde ich zum Fan. Das hat mein kleines, junges Herz erobert. Und seitdem bin ich Borussia Dortmund-Fan.
Ey, geile Story. Und Alex Frey hätte ich auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben müssen, weil das war die Zeit, also ich bin 97er Jahrgang, dementsprechend war das auch so die Zeit, wo man so anfing, richtig into it zu sein. Und ich wohne so gut wie mein ganzes Leben schon in Bielefeld als gebürtiger Dortmunder und hatte zweimal das Glück mit meinem Fußballverein damals, ins Westfalenstadion einfach so als Mannschaftsausflug rüberzukommen. Saßen da so ganz oben unterm Dach die allerletzten Plätze, die dann halt die E-Jugenden irgendwie aus 200 Kilometer entfernt kriegen. Aber da hat Bielefeld 2 Jahre in Folge 6 Stück von Dortmund gefressen. Und ich meine, es war in einem dieser Spiele, wo Alex Frey Bielefeld auch ganz gut lang gemacht hat. Fun Fact, Olli Kirch, glaube ich, hat in einem dieser Spiele damals getroffen. Ja, auch Vergangenheit in beiden Vereinen.
Was für Fußball-Tic-Tac-Toe. Ja, nee,
bitte?
Was für Fußball-Tic-Tac-Toe bei gewissen anderen Creators. Yo, Grüße an Alex.
Olli Kirch bei Bielefeld-Dortmund kann man gut machen, ja.
Nee, ich aber letztens in einem Grid mit ihm. Da habe ich, ich glaube, Castro wurde gesagt. Naja,
ja, anyways,
darum soll es nicht gehen.
Auch strong, ja. Es gibt gute Calls, aber ich habe mich da auch einmal ganz schön lumpen lassen bei einem Bielefeld-Grid, deswegen anderes Thema. nee, aber also der Background ist auf jeden Fall da bei dir, was den BVB angeht. Das ist, glaube ich, eine klare Nummer. Hast du einen Lieblingsspieler all-time vom BVB? Ich meine, da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen nerdy drin, deswegen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe immer Jadon Sancho gesagt, weil ich muss sagen, ich habe den so gefeiert, als der da war. Der war irgendwie extrem prägend. Aber an Marco Reus kommt man an sich nicht vorbei. Ich habe ja jetzt auch auf Instagram so eine kleine Marco Reus Goat-Agenda gefahren. Falls für Leute, die mir folgen, werden es gesehen haben, die nicht. Wenn man auf mein Instagram-Profil geht, ist ein angepinnter Post, auf dem stand, I'm a simple man, I just love my mom and Marco Reus. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Und deshalb werfe ich hier Marco Reus, aber in Amstrichen auch Jadon Sancho rein, auch wenn ich nicht diese Psychose verfolge, wie viele der BVB-Fans, dass ich mir in diesem Sommer zurückwünsche.
Ja, fair, fair, aber gut. Ich meine, es ist ein Valid Call, glaube ich, mit Reus, da kann dir keiner was vorwerfen.
Nee.
Sehr gut. Dortmunder Bezug passt, du bist auf jeden Fall deep, deep drin. Bezüglich Kickbase und Fantasy Manager haben wir auch am Samstag schon mal ein bisschen geschnackt, da hast du ja auch eine ausgebreitete, eine ausgedehnte Vergangenheit. Kickbase-Visitenkarte auch gefüllt, letzte Saison meintest du, bist du komplett nuts gegangen. Ja, hol uns einmal ab.
Ich habe, also grundsätzlich, mein Vater und ich sind schon sehr lange gegenseitig in diversen Managerspielen, vielleicht auch in ein oder anderen Konkurrenzprodukten drin gewesen, aber zur letzten Saison auch mit mich als Season-Partner bei euch, habe ich natürlich krank gesuchtet. Ich habe hier die Office-Liga gewonnen und nachdem man sich aber die Kommentare unter der Folge mit Dimi anguckt, scheint ich ja keine große Expertise als Konkurrenz gehabt zu haben. Das kam ja nur so semi an, also Dimi lang zu machen schien ja nicht so schwierig zu sein, aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht in der letzten Saison. Ich war sehr tief drin. Ich wurde früher schon immer von meinen Freunden konsultiert als der Fußballexperte, da ich natürlich, bevor ich Content gemacht habe, natürlich mich auch schon sehr tief mit Fußball beschäftigt habe und dann im Freundeskreis immer ein bisschen als der Fußball-Nerd bekannt war, weshalb ich da schon immer sehr viel dazu geholt wurde, auch wenn ich selber nicht gespielt habe. Ich würde sagen, ich kriege hier eine vernünftige Expertise hin und ich bin großer Kickbase-Fan und bei uns hat jetzt auch so eine kleine Creator-Liga, da hat jetzt auch angefangen, da habe ich schon die ein oder anderen Anfragen aus Kölner Region bekommen, dass Kölner hier noch mit der Luca, der hat mich gefragt, ob ich ihn hier Castro Montes verkaufen kann, obwohl man ja eigentlich ob Köln nicht mehr mit Dortmundern verhandelt, hat er gesagt.
Ja, seit kürzesten. Aber sehr gut, das nehmen wir dann genauso mit, dann wissen die Leute, was sie zu erwarten haben. Apropos, was sie zu erwarten haben, bevor wir deepdiven. Ihr kennt das Spiel da draußen als Hörer, kurzer Rundown für heute. Wir fangen natürlich an mit der Einordnung der letzten Saison, werfen da nochmal einen fixen Blick drauf. Bevor wir dann zur Vorbereitung, Transfers, Tests spielen und heute auch ehrlicherweise mit einem ganz genauen Blick auf die Aktivitäten, die gerade noch anstehen oder vollzogen werden, weitermachen. Agenda Ole Burg werden wir auch nochmal darauf eingehen, wie, was man da erwarten kann und was das vielleicht auch für einen Impact auf Spielzeiten, auf Rollen und so weiter und so fort haben könnte. Und dann schauen wir natürlich explizit auf die anstehende Saison. Kieran wird uns ein paar Spieler empfehlen. Wir gehen durch unsere Kategorien, wo wir ein paar Takes machen. Ich nagel Kieran natürlich auch noch auf den einen oder anderen Take fest, für den er sich dann hinterher schämen muss kommende Saison. Und von daher wissen wir, glaube ich, was uns erwartet. Gehen damit rein. Eine Frage noch. Die Hörer kennen's. Ich habe es bis jetzt in jeder Episode diese Saison in der Clubtour gemacht, Kieran, um so ein bisschen eine Messlatte zu setzen, so um so ein bisschen einen kurzen Moodcheck zu haben, damit jeder weiß, alles klar, wenn der jetzt schon komplett wild geht hier und Dortmund zum Meister machen will verbal, dann wissen wir natürlich genau, was wir dann aus 30 Gerassi-Toren machen, die der Mann callt. Also, wie optimistisch gehst du Stand jetzt rein in die Saison und wie nimmst du auch so ein bisschen um den Verein gerade die Stimmung wahr?
Also, als BVB-Fan ist die Vizemeisterschaft Pflicht, sage ich. Alles andere würde sich wie eine kleine Enttäuschung anfühlen. Ich habe letztens Kommentar gesehen, dass der BVB quasi keine nur gute Saison spielen kann, weil entweder erfüllt man ihre Pflicht oder enttäuscht und es gäbe dann halt eine überragende Saison, in der man Meister wird. Ich sage, die Vizemeisterschaft wird man auch in dieser Saison wieder klar angreifen können. Ich finde die Transferaktivitäten, wo wir nochmal genauer darauf eingehen werden, sehr gut. Ich bin nicht der größte Niko Kovac-Fan. Ich glaube, da ist das Fanlager auch sehr gespalten. Ich glaube, dass es fast eine 50-50-Sache ist, ob man das gut heißt oder nicht. So zumindest mein Eindruck. Vielleicht ist es wahrscheinlich, finden es sogar mehr gut, weil die Ergebnisse so gut waren. Grundsätzlich erwarte ich mir aber eine Saison, in der viele junge Spieler entwickelt werden. Ich finde, wir haben einen so spannenden Kader wie lange nicht mehr. Und ich freue mich. Also ich spüre auf jeden Fall gerade sehr viel mehr Freude rund um den BVB, als ich in den letzten Jahren hatte.
Geil. Das ist auf jeden Fall, sofern ich das durch meine leicht schwarz-gelb angefärbte Brille gerade in meiner Position hier als Host beurteilen kann, hört sich das wie eine erwachsene, eine neutrale Einordnung erstmal an. Und von daher würde ich sagen, gehen wir damit rein. Ich habe es schon angesprochen, letzte Saison kurz eingeordnet. Es war die erste komplette Saison unter Kovac. Die Ergebnisse stimmten overall. Ich habe es extra nochmal gecheckt jetzt vor der Episode, weil man ja die ganze Zeit diese, es sind über 2 Punkte pro Spiel und Kovac ist eigentlich ein Trainer, der gerade Rekorde jagt, weil das ja auch ein großes Thema letzte Saison war. Aktuell steht er bei 1,97 Punkten im Schnitt. In Dortmund lechzt man natürlich immer ein bisschen mehr nach dem Spektakel, wo Kovac sich nicht so richtig drauf einlassen möchte und woran er sich nicht so richtig traut. Generelle Meinung zu Kovac hast du gerade schon genannt. Wenn ich jetzt provokant fragen würde, hat diese nüchterne Herangehensweise der letzten anderthalb Jahre gezeigt, dass man Dortmund genau so zuverlässig auf Kurs hält und diese Gier nach Hurra-Fußball und nach Spektakel vielleicht auch einfach ganz überspitzt formuliert ein Relikt aus positiv wilden Klopp-Jahren ist, wo man halt ehrlicherweise ja auch ein bisschen näher an der Elite einfach dran war, was die individuelle Qualität angeht und wo man sicherlich auch einfach weiter weg vom Mittelmaß und Euroleague-Rängen und Platz 3, 4, 5 war, wo man einfach den anderen Teams und vor allem der Elite gefährlicher werden konnte mit diesem wilden Fußball.
Grundsätzlich würde ich immer noch mal so differenzieren zwischen muss ein Fußball jetzt Hurra-Fußball sein, wie es ja dann immer genannt wird, und muss richtig Spaß machen. Da bin ich gar nicht so der harte Verfechter von, und das ist auch gar nicht zwangsläufig die Kritik, die ich an Niko Kovac habe, dass ich sage, das ist irgendwie langweilig oder so, sondern mir geht's eher um die Nachhaltigkeit, und ich glaube, da kann man dann auch gut ansetzen, du sagst, dass er konstant den BVB wieder auf eine erfolgreiche Spur führt. Wenn wir den Fußball aus der letzten Saison so weiterspielen, in der wir in der Liga erstens sehr overperformed haben und man ja dann auch in den Pokalwettbewerben eher enttäuscht hat und da ziemlich eingenordet wurde, sollte man immer mit in die Bewertung der letzten Saison reinfließen lassen. Dass die Bundesliga-Saison auf dem Papier letzte Saison eine sehr gute war sogar, da kann man ja gar nichts gegen sagen. Ich habe so ein bisschen die Sorge um die Nachhaltigkeit dieses Systems, um die Nachhaltigkeit der Förderung der eigenen Talente gehabt. Das waren in der letzten Saison eigentlich immer meine großen Kritikpunkte. Für mich ganz persönlich war nie ein Punkt, es sieht langweilig aus, das kann spektakulärer sein. Das geht für mich gar nicht unbedingt einher mit der Kritik, die ich an Niko Kovac habe. Für mich geht's eher um Nachhaltigkeit. Das war immer das, woran ich gezweifelt habe, weil eine Saison overperformen, ich finde immer ein gutes Beispiel ist Union Berlin, die in dieser einen Saison sich für die Champions League qualifiziert haben, um in der nächsten Saison den Abstieg mitzuspielen, die sich in den XG aus beiden Saisons kombiniert dann ziemlich in der Mitte getroffen haben. So eine Overperformance kann einen ganz schön schnell wieder einholen. Vor allem, wenn die Basis dann auch Spiele sind, wie man gewinnt in der Crunch-Time noch irgendwie Spiele, was der BVB in der letzten Saison wirklich häufig gemacht hat, dann sind das eher die Punkte, an denen ich ansetzen würde mit Sorge und Kritik.
Mhm. Ja, verstehe. Aber vielleicht mal einmal ganz kurz vorweg gefragt, wir werden natürlich gleich noch explizit dazu kommen, so die Agenda, die ich eben angesprochen habe, das Konzept hinter Burgverpflichtung und der ersten Transferphase unter ihm jetzt, ist ja eigentlich was, wenn wir jetzt einfach nur aufs Thema Nachhaltigkeit gehen, aufs Thema Jugend implementieren ins Spiel, in die Pläne, schon eine ganz andere Richtung eigentlich aufzeigt, als sie lange jetzt war, oder?
Ja, total. Aber deshalb finde ich auch Niko Kovac als Trainer so ein großes Fragezeichen noch, weil Niko Kovac ist nicht bekannt als der dezidierte Jugendförderer. Das ist er nun mal einfach nicht. Das war in seiner Karriere noch nie und das ist auch erstmal total okay. Aber man hat mit Ole Boog, der wahrscheinlich die beste Verpflichtung der letzten Monate war, einen Sportdirektor, der einen ganz klaren Plan hat, der es schafft, nach den richtigen Profilen zu scouten und sie zu verpflichten. Man hat mit Bräuch jemanden, der das gesamte Konzept der Jugendmannschaften überarbeitet hat und auf ein Konzept ausgelegt hat, was extrem gut ist. Also wenn man das grob zusammenfassen will, ist früher war immer wichtig, dass die zweiten Mannschaften und die U19-Mannschaften gute Ergebnisse haben. Jetzt geht es mehr darum, den Fokus tatsächlich auf die Entwicklung der Spieler zu haben. Auch mit einem Hirschnagel hat man in der U19 einen so fantastischen Trainer, dass ich mir wirklich wünsche, dass die Durchlässigkeit aus den Jugendmannschaften in die erste einfach so viel besser wird. Und ich glaube, das wird auch besser, weil auch Niko Kovac gezwungen sein wird, von oben da mehr drauf zu achten. Das hat man auch zum Ende der letzten Saison, als Ole Boog dann da war, auch gesehen. Inacio hat Spielzeit bekommen. Das wäre eine Sache, die hätte man unter Niko Kovac sonst, weil er auch eben einfach dieser Pragmatiker ist und Spieler, die Malochen und Ackern einfach so sehr liebt, Stichwort Marcel Sabitzer, wo wir wahrscheinlich auch später noch drüber sprechen, dann gibt es da irgendwie ein bisschen so eine Differenz zwischen wer ist Niko Kovac und wo will der BVB hin, und das passt für mich im Gesamtbild immer noch nicht so richtig, aber ich will auch Niko Kovac an sich die faire Zeit geben, sich an diesem Plan auszurichten, weil es gibt auch eine Möglichkeit, in der er mich in dieser Saison total überrascht, auch wenn die Vorbereitung nicht unbedingt danach aussah, inhaltlich, aber ja.
Unser heutiger Partner der Episode ist Prep My Meal. Und wir bei Kickbase arbeiten ja auch teilweise aus dem Homeoffice. Und gerade jetzt während der Vorbereitungszeit haben wir relativ wenig Zeit, uns mittags was Frisches zu machen. Unser Partner Prep My Meal kommt genau da ins Spiel. Ich hatte die Chance, bevor ich euch jetzt davon erzähle, das Ganze mal zu testen. Und die letzten 3 Tage hatte ich Folgendes zum Mittag. Proteinfusilli mit Zitronengrassoße, Kürbiscurry und heute die vegane Proteinpasta Bolognese. Mein Favorit schon mal reingeschmissen, die vegane Bolo. Baba, sag ich euch. Und das Gute ist, die schmecken nicht nach klassisch TK, was ich so im Kopf hatte. Die schmecken wirklich wie frisch gemacht, als hätte ich 2 Stunden davor am Herd gestanden oder hätte sogar einen Private Chef wie manche Fußballprofis. Die Meals sind proteinreich, nährstoffreich und unter 10 Minuten fertig auf deinem Teller. Solltest du Hunger bekommen haben, kein Ding, wir von Kickbase haben eine Kooperation rausgeschlagen. Mit dem Code KICKBASE maximalen Rabatt auf eure Bestellung. Link zu prepmameal.com findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß und guten Appetit.
Noch 2 Fragen kurz zur vergangenen Saison, dann sind wir da durch. Erste Frage, was war dein persönliches Highlight der letzten Saison?
Ich hatte so ein Video gemacht, in dem ich über die Top 5 Momente der Saison gesprochen habe. Und ich muss sagen, es gab nicht so viele dieser Momente, weil es gab diese natürlich unspektakulären Spiele, über die wir schon gesprochen haben. Da, wenn man über Highlights redet, ist das dann natürlich auf einmal ein Problem. Und es gab viele dieser Spiele, in denen man einfach nicht gegen so Low Blocks klarkam, den Ball hin und her geschoben hat, so handballmäßig und dann halt irgendwann in der Crunch-Time noch Spiele gewonnen hat. Ich sage, eines meiner Highlights war der Jubel von Luca Reggiani nach seinem ersten Tor für den BVB, weil das war irgendwie ein schöner Moment, der steht für mich für das, was ich mir vom BVB wünsche, die Integration von jungen Spielern, die Entwicklung von jungen Spielern, diese Momente mit auf dem Weg dieser jungen Spieler mitzunehmen. Ähnliches gilt auch für Inacio nach seinem Tor, aber ich glaube, dieser Reggiani-Jubel, der war irgendwie ganz besonders, so, der ist mir sehr im Kopf geblieben, weil der hat sich emotional angefühlt, man hat gesehen, das ist gerade was ganz Besonderes für diesen Jungen, der hat ja eine schöne Geschichte in der letzten Saison.
Ja.
Und ich würde noch, was man noch reinwerfen kann, ich fand den Sieg im Elfmeterschießen im DFB-Pokal gegen Frankfurt auch einfach, um hier Dimis Jungs zu besiegen, hat mir schon mal Spaß gemacht.
Sehr gut. Alles klar, nehmen wir. Und letzte Frage zur vergangenen Saison. Welche Erkenntnis, du hast jetzt auch schon ein bisschen darüber geredet, inwiefern sich Kovac auch so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen, in die Schranken weisen lassen muss, aber wie er ein Stück weit natürlich auch irgendwie dem Plan folgen muss, derjenigen, die dann am Ende am längeren oder am längsten Hebel bezüglich seiner Position sitzen. Gab es da Erkenntnisse aus der letzten Saison, vielleicht auch so ein bisschen schon Richtung Kickbase gedacht, wenn es dann Richtung der jungen Wilden oder so geht, wo du sagst, die sollte auch die kommende Saison mit am stärksten prägen?
Also, ich würde sagen, Niko Kovac wird gezwungen sein, junge Spieler einzusetzen. Die Transfers sind so gut, dass wir nicht davon ausgehen können, dass es in dieser Kovac-typischen Manier erstmal dauert, bis er diese Neuzugänge integriert. Das hat auch die Vorbereitung gezeigt. Karezas und Gadou waren sofort gesetzt. Und ich gehe auch davon aus, dass die anderen neuen Transfers, über die wir dann noch sprechen werden, auch schnell sehr, sehr wichtige Spieler sein werden. Ich glaube, das wird sich im Vergleich zu, wie man Kovac sonst bisher erlebt hat, auf jeden Fall ändern. Ich denke, die Durchlässigkeit aus der Jugend wird eine bessere. Ich glaube, wir werden viele Spielminuten von jungen Spielern sehen. Ich glaube, das sind die 2 Sachen, die ich da reinwerfen würde. Hast du noch auf was anderes hinausgezielt?
Eigentlich ist genau das ehrlicherweise ein Punkt, den ich mir so auch sonst zurechtgelegt hätte noch als Input und auf den ich so ein Stück weit gehofft habe, weil ich auch glaube, gerade wenn wir jetzt natürlich relativ deep gerade schon drin sind, nochmal so ein bisschen an oberster Ebene und an der Kickbase-Ebene kratzend, ist das natürlich was super wertvoll für die Manager und Managerinnen da draußen ist, halt so ein bisschen die Zuversicht haben zu können vor dieser Saison, zu sagen, ey, die Karezas und Co. und vielleicht auch einen Inacio, wenn der gut in die Saison reinstartet und Konstantelias und Co., über die wir alle gleich noch reden werden, sind halt Jungs, wo man nicht diese typischen, Kovac-Wochen und Monate hat, die du angesprochen hast, wo der irgendwie so ein bisschen sein graues Mausspielchen erstmal durchzieht und dann irgendwann vielleicht mal die Wilden reinschmeißt, wenn er muss, sondern wo das Konzept einfach ein bisschen was anderes vorsieht und Kovac auch in der Vorbereitung dann schon gezeigt hat, auf personeller Ebene, dass er dem eben folgen muss, wie dem auch sei am Ende des Tages. Sehr gut. Dann Status Quo und Vorbereitung. Du hast eben schon was zu Ole Burg gesagt. Du hast auch eben schon thematisiert, so Durchlässigkeit und Konzept U19, U17, wie es dann da auf den letzten Steps Richtung Profibereich aussieht aktuell oder aussehen soll. Ich würde mal gerade versuchen, wie gesagt, nochmal einen Step höher zu gehen. 2, 3 Punkte nennen, wie ich es jetzt aus Kickbase oder durch die Kickbase-Brille zusammenfassen würde. Und dann kannst du auch gerne nochmal einhaken, ob du dazu noch was hast. Also Plan unter Ole Burg. Mit der aktuellen Transferphase ja schon relativ konkrete Form angenommen. Extreme Verjüngung, mutige Transfers von Talenten, direkt auch wirklich die der Einbezug dieser Talente ins Spiel und Richtung A11. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Brandt ablösefrei gehen lassen, Özcan, auch wenn er nicht die größte Rolle gespielt hat, ablösefrei gehen lassen, sind jetzt nur zwei Beispiele, aber generell merkt man, dass wirklich versucht wird, den Kader zu konsolidieren und diesen Weg klar einzuschlagen und nicht wieder, was man in den letzten Jahren auch teilweise so als Gefühl hatte, so diese 15 Kompromisse pro Transferperiode einzugehen und irgendwie dann nichts Halbes, nichts Ganzes am Ende sich da zurechtzuschustern. Also der Weg ist aus meiner Sicht relativ klar so, und das ist für uns als Manager erstmal gut zu sehen. Bezüglich Kickbase könnte es natürlich auch bedeuten, dass man auf ein bisschen mehr Rotation zurückgreifen wird jetzt demnächst, wenn du sagst, du schmeißt natürlich die Jungen rein, du gibst ihnen die Chancen, aber du bist in drei nationalen wie internationalen Wettbewerben vertreten. Natürlich kann ein 19-jähriger Gadou, wo man dann sicherlich bei, was ist der, 1,90, 1,92 oder was groß, wo man natürlich immer noch diese Thematiken hat, wie schnell hat er die letzten Jahre seine Schüsse da gemacht, wie viel Belastung kann der gerade gehen, wie viel braucht der Körper noch an Zeit. Rotation wird potenziell ein Thema werden, oder?
Ganz sicher. Also total. Ich glaube, es wird sich schon eine ganz, ganz klare A11 herauskristallisieren. Das wird sich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen zögern, weil die neuen Transfers einfach jetzt erst dazukommen, bis wir diese ganz, ganz klare A11 haben. Aber es wird viel Rotation geben. Aber ich gehe auch davon aus, dass es diese Spieler geben wird, die einfach gesetzt sind und die durchziehen müssen. Mhm. Aber eine Sache, die, wenn die Transferphase durch ist, nicht mehr so sein wird, wie sie in der abgelaufenen Saison ist, dass einige Spieler so alternativlos im Kader sind. Sondern ich glaube, gerade für die Breite und auch mit der Ausfüllung der richtigen Profile, was Ole Boog so gut gemacht hat wie kein Sportdirektor seit Jahren beim BVB, da können wir auf jeden Fall mehr Rotationen erwarten, die aber, glaube ich, trotzdem kalkulierbar sein könnte.
Ja.
Also ich denke, man wird schnell so eine Art Pattern erkennen in dieser Saison, wer wo spielt. Jetzt nicht ganz so extrem wie bei PSG, weil so ist der Kader dann auch nicht, dass es den Liga- und den Champions League-Kader gibt. Aber ich glaube, man wird da schnell drauf kommen, wo Niko Kovac wen reinwirft.
Ja, sehr gut. Dann gehen wir über zu Zugängen und Abgängen. Fangen auf der Abgangsseite an. Und einer, wo wir gerade auch wieder gelandet wären diese Saison beim Thema Rotation, der zuletzt immer mal wieder seine Phasen hatte, wo jeder den gerne in seiner Truppe hatte und auf der anderen Seite auch hier und da mal gut Federn gelassen hat, eine ganze Zeit lang, Karim Adeyemi für 22 Millionen nach Barcelona abgegeben. Ich gehe die Liste der Abgänge mal einmal durch und du kannst gerne einhaken. Bei den Zugängen können wir dann ein bisschen in Ruhe gerade schnacken. Auf Abgangsseite geht's weiter mit Julian Brandt, habe ich schon gesagt, ablösefrei zu Ajax. Süle hat seine Profikarriere beendet, Jan Couto wurde jetzt zuletzt verliehen für 3 Millionen Gebühr nach Como, Duranville, da muss ich echt sagen, habe ich immer noch ein kleines weinendes Auge, was ich dem hinterherheule, nach Lyon, 5 Millionen Euro, Cole Campbell nach Elversberg, Rekordtransfer der Elversberger für 6 Millionen Euro, Salih Özcan ablösefrei nach Beşiktaş, Kiel Vätjen zu Midtjylland 2,5 Millionen und Kaba nach Nijmegen verliehen. Soweit so gut. Ich meine, bei Brandt, Adeyemi und Co. ist ja mehr oder weniger auch absehbar gewesen, dass du sagst, das sind jetzt nicht die Jungs, die mit denen du noch mittel- bis langfristig planst. Von daher, ja, die Planstellen auf den Flügeln, auf den offensiven Halbpositionen, sind es ja mehr als Flügel, ehrlicherweise, gingen dadurch auf, die du jetzt natürlich vernünftig nachbesetzt, aber nichts, was jetzt gerade eine unstopfbare Lücke reißt, oder?
Überhaupt nicht. Also ich finde, das sind alles Abgänge, die fast nötig waren. Karim Adeyemi hatte noch ein Jahr Restvertrag. Das ist die letzte Moment, in dem man noch Geld mit ihm machen kann. Der Deal insgesamt in Kombi mit der Basisablöse plus möglicher Boni und Weiterverkaufsgebühr ist auch wirklich ein guter. Und ich glaube, bei diesem Deal von Adeyemi gab es nur Sieger. Ich glaube, der wird unter Flick funktionieren in Barcelona. Der BVB hatte eigentlich keinen richtigen Bedarf für ihn, weil ich ihn dann auch als einen recht eindimensionalen Spieler sehe, der aber auch fairerweise sehr oft sehr falsch eingesetzt wurde. Ist halt kein Flügelspieler. Ist halt ein typischer Stürmer für eine Doppelspitze der Tiefe, braucht er jemanden, braucht der neben ihm den Ball verteilt. Dann all das, was man sich an Gehalt spart durch die Abgänge von Özcan, Süle und Brandt, auch Couto, Como übernimmt das komplette Gehalt, das wird ordentlich was sein. Dann das Gehalt von Karim Adeyemi weg. Das sind ja alles dann die Sachen, da fragen sich gerade Leute, wo hat Ole Boog das Geld her? Der spart halt einfach all dieses rausgeschmissene Transfer, also Gehaltsbudget, was Kehl sich da zusammengebastelt hat, kriegt er gerade raus und holt dann Spieler, die nicht so viel Gehalt kriegen. Also ein Konstantelias hätte bei Sebastian Kehl wahrscheinlich das Doppelte verdient. Und das muss man alle, jetzt musst du einfach mit einberechnen. Also wenn du dir Konstantelias hochrechnest, auf der unterschreibt einen 5-Jahres-Vertrag, kostet 30 Millionen, verdient, keine Ahnung, 4 Millionen sind es, glaube ich, im Jahr, dann hast du ein Gesamtpaket von 20 Millionen, von 50 Millionen, meine ich, und das ist genau das gleiche Gesamtpaket, was Niklas Süle, der ablösefrei gekommen ist, gekostet hat, bei dem kommt wahrscheinlich noch Handgeld mit drauf, der war teurer, obwohl er ablösefrei gekommen ist. So, das ist natürlich all das Geld, was frei wird, und deshalb kann man halt auch gerade so viel ausgeben, das ist, das nur weil die ablösefrei gegangen sind, heißt nicht, dass die nicht ordentlich Kohle frei gemacht haben. Und ich finde grundsätzlich auch, wie man sich orientiert hat, zu sagen, diese Talente haben es einfach nicht drauf. Das ist eine Sache, die beim BVB auch in der Community immer schwer fällt. Und das kann ich verstehen. Du hast diese Talente, du weißt, das sind Talente, aber der BVB ist eben auch ein europäischer Topverein. Reicht das Potenzial dieser Spieler für den BVB? Und da sage ich ganz klar bei Cole Campbell und bei Kiel Wäldchen, nein. Und man schafft es ja immer trotzdem, diese Spieler loszuwerden mit einer Rückkaufoption. Das ist super clever, das ist das Beste, was du machen kannst. Wenn sie doch poppen, wieder erwartend, holst du sie einfach zurück und hast nur ein bisschen was verloren. Aber erstmal macht das ordentlich Kohle frei und ich sehe bei beiden nicht das Potenzial für den BVB. Duranville verstehe ich, dass du da ein bisschen hinterher weinst. Ich finde, diese Leihe zu Basel hat sich in dem Sinne gelohnt, dass man ganz klar sehen konnte, was sind seine Defizite und was kann er. Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei Lyon funktionieren wird, aber insgesamt sehe ich nicht, dass er beim BVB hätte funktionieren können. Deshalb finde ich den Deal, sogar wie viel Geld man auf ihn bekommen hat, völlig fein. Mhm. Habe ich jetzt noch irgendwen übersprungen? Achso, Almugira Kaba finde ich eine gute Leihe zu Nijmegen. Ohne Kaufoption, der kann da gute Luft schnuppern. Der wird wahrscheinlich der Ünal-Ersatz sein auf der linken Schiene. Die haben ja in der letzten Saison klar mit so einem linken Flügelspieler auf der linken Schiene gespielt, der viel in die Box gezogen ist. Das kann Kaber, der ist sehr torgefährlich gewesen in der Regionalliga. Also der könnte in diesem System sehr gut funktionieren und könnte dann auch in dem System, was Niko Kovac sich da gerade überlegt, mit einem sehr offensiven linken Schienenspieler, wenn es denn so kommen sollte, den Maxi Bayer gespielt hat in der Vorbereitung, könnte Kaba genau dieses Profil ausfüllen. Das kann er bei Nijmegen spielen. Ich sehe immer noch großes Potenzial. Der ist halt physisch eine Gewalt. Das war dann auch das, was ihn damals in der U17 so stark gemacht hat. Das finde ich alles sehr sinnvolle Deals. Ja. Durchweg.
Fair. Also gerade die Gehaltseinsparung, die du nochmal thematisiert hast, also das ist natürlich wirtschaftlich ein Riesenfaktor, der genau das frei macht, wo du gerade in der Spitze dann dementsprechend gut nachrüsten kannst. Also in der Spitze angenommen natürlich, die jungen Wilden werden auch das leisten, was man sich von ihnen erwartet. Heiße Gerüchte auf Abgangsseite, wo gegebenenfalls nochmal ein bisschen Kohle reinkommt. Dian Dramay wird direkt wieder mit Kopenhagen in Verbindung gebracht, back to back. Ich
da
glaube,
das steht... Dann Deal schon sein sogar? Laut Plätti. Also schon okay. War glaube ich, letzte Woche schon dann Deal. Ich bin mir gerade unsicher, ob er schon bei Kopenhagen vorgestellt wurde, aber das ist Laie mit Kaufoption 5 Millionen Euro. Transfer stellt sich im Nachhinein auch als ein bisschen Banane da.
Ja, gut, aber mein Gott, am Ende des Tages, also ob jetzt dann, sei mal dahingestellt, ich weiß nicht, gestern war es noch nicht irgendwie offiziell vermeldet, aber es wird passieren, so brauchen wir auch gar nicht zu lange drauf rumreiten, glaube ich. Serhou Guirassy, jemand, wo ich gerne dich nochmal eingehakt hätte. Fenner war ja da letztens irgendwie ein Thema, mal größer, mal kleiner, hier ein paar Fake News, da ein paar Schlagzeilen, so. Wie heiß ist die Personalie Guirassy und ein möglicher Abgang für dich noch?
Durch das Auslaufen der Ausstiegsklausel sehe ich das für völlig unrealistisch. Also bin ich mir 100% eigentlich sicher, dass er bleiben wird. Okay, 100% krass. Eigentlich ist auch eine geile Kombi. Okay. Aber ich gehe davon aus, dass er zum Saisonstart da sein wird. Ja. Sehe ich überhaupt nicht, dass er noch den Verein verlässt.
Okay, check. Machen wir einen Haken dran. Marcel Sabitzer Bologna ist ein Gerücht, was weiterhin auch sich relativ hartnäckig hält. So, ich meine, du sagst es, Kovac ist ein Riesenfan von dieser Art Spieler, von diesen Malochern, von diesen Emsingen. Trotzdem muss man sagen, also auch jetzt, wie es sich über die Vorbereitungsspiele dargestellt hat, ist Marcel Sabitzer ja mehr wahrscheinlich die Allzweckwaffe in zweiter Reihe, die du mal hier mal da reinschmeißen kannst. Und das ist natürlich auch nicht der Anspruch, den er selbst hat, ne?
Überhaupt nicht. Durch den Joey Fährmann-Transfer wird er, glaube ich, keine große Rolle spielen. Vor allem, weil man bei Chukwuemeka ihm in dieser Saison deutlich mehr zutrauen will. Ich sehe Sabitzer wirklich noch als möglichen Abgangskandidaten. Bei dem ist natürlich eine Sache, der hat ein wahnsinnig gutes Gehalt, dass er wahrscheinlich auch wieder aussitzen wird. Also dieses Sabitzer-Gesamtpaket war auch ein absurder Transfer. Aber, darum soll es gar nicht gehen, es gab ja jetzt gestern die Berichte, es gibt ja immer dieses Family Get Together vom BVB, wo die ganze Mannschaft da ist und Sabitzer ist abgehauen, als dann alle da waren. So, das war typische Bildschlagzeile. Ich habe gelesen, das soll er bei den Bayern wohl ähnlich gemacht haben. Vielleicht ist das auch einfach Typ Sabitzer und man muss da gar nicht so viel reininterpretieren. Grundsätzlich denke ich aber schon, dass sich der BVB gerade umhören wird, ob irgendwer Bock auf Marcel Sabitzer hat.
Ja, sehr gut. Also auch da Vorsicht walten lassen, lieber mal vielleicht sogar durchlaufen lassen auf dem Transfermarkt. Letzte konkrete Personalie, die ich noch dabei hatte, Fabio Silva. Nichts, was jetzt gerade sonst wie heiß wäre, aber da sind schon irgendwie über den ganzen August jetzt immer 3, 4, 5 La-Liga-Teams, wo man hier und da mal was liest, wo Gerüchte mal ein bisschen konkretisiert werden. Hängt das für dich irgendwie mit Guirassy-Verbleib zusammen? Sagst du, das erhöht die Chancen, dass er noch geht, oder ist das eigentlich auch alles heiße Luft gerade?
Fabio Silva scheint Bock auf den BVB zu haben. Es gab ja in der letzten Saison diese kurze Phase, in der er wohl sehr unzufrieden sei mit den Spielminuten, was auch verständlich war, weil er wirklich wenig Spielminuten hatte. Ich glaube nicht, dass Fabio Silva noch gehen wird. Der wird fest eingeplant sein. Ich finde, der hat auch eine vernünftige Vorbereitung gespielt. Der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Wir können gern später nochmal über meine Einschätzung, wenn wir über Konstantelias reden, weil der ändert für mich auch in der Dynamik vorne was. Da können wir nochmal ein bisschen genauer über die Spieler, da kann ich auch nochmal ein bisschen Richtung Kaufempfehlung und vielleicht wo weglassen nochmal gehen. Wo du gerade gesagt hast, ich habe bisher immer gar nicht den Kickbase-Bezug hier hergestellt. Shame on me. Gut. Aber Sabitzer, Finger weg! Wirklich, Finger weg, lasst den durchlaufen. Und jeder von euch in der Liga, der den kauft, freut euch, dass irgendwer anders den gekauft hat. Was ein Idiot.
Ja, perfekt. Okay, nehmen wir so mit. Silva sprechen wir auf jeden Fall später nochmal drüber. Hast du ansonsten, was Abgangsseite angeht, Gerüchte, küchemäßig noch irgendwas auf der Platte? Wenn nein, nochmal letzte kleine spitze und provokante Frage. Schlotterbeck-Causa in irgendeiner Art und Weise nochmal Thema? Ich habe vor 2, 3 Tagen gelesen, dass auf einmal irgendwie ein zweiter Vorschuss aus Spanien kommen soll. Oder... Sind das Dinge, wo du irgendwie gerade was aufschnappst, links und rechts?
Ich kann gleich noch mal einen anderen Spieler reinwerfen, wo es auch Gerüchte gibt, was ich auch spannend finde, aber erstmal um auf Schlotterbeck zurückzukommen. Bei ihm ist ja ebenfalls die Ausstiegsklausel zumindest für diesen Sommer schon ausgelaufen. Das bedeutet, ich gehe fest von aus, dass er da bleibt, auch diese Verletzung, da er sich eben also nicht fit sein wird während der Transferphase, sondern erst danach, gehe ich auch davon aus, dass er bleibt. Und ich denke, man hätte sonst auch schon konkrete Gerüchte über einen möglichen Nachfolger gehört, als Nico Schlotterbeck wird fest eingeplant sein.
Und wobei da ja echt nicht viel durchsickert aktuell beim BVB, was ja
erstmal löblich ist. Das macht der BVB gut. Ich habe auch selber gehört, dass man da an den Stellschrauben gedreht hat, nicht mehr so viel zu hören. Und ich finde es schon sehr auffällig, diese Transferphase, dass man vor allem die ersten News der über Transfers kommt immer aus der Seite der anderen. Also wenn man sich auch Said El Mala anguckt, da hat ja natürlich auch dann Köln wahrscheinlich immer Express24 und dem Geistblock Sachen gesteckt. Dann jetzt die ersten Berichte um Fährmann kamen aus Niederlande, die ersten Berichte über Konstantelias kamen aus Griechenland. Karetzas war auch Sascha Tavolieri, ein belgischer Journalist, immer als erstes mit dran. Das ist schon spannend und sehr auffällig und eine gute Sache.
Ja, safe. Ein Gerücht hast du noch gerade im Rucksack?
Ja. Wen
hast du
los? Luca Reggiani. Gibt's immer wieder konkrete Gerüchte aus Italien. Inter Mailand soll wohl jetzt mal angeklopft haben. Und das wäre sogar eine Sache, die würde ich eher gutheißen, da ich Luca Reggiani als Talent, gerade wenn wir jetzt auch die Vorbereitung uns angeguckt haben, der hatte natürlich diesen Höhenflug in der letzten Saison, aber ich glaube, in dem wurde er auch allgemein ein bisschen überschätzt. So, der ist noch nicht so weit, wie man denkt. Und ich glaube, auch wenn man den gerade mit anderen Spielern, die danach kommen, vergleicht, mit einem Gianluca Riedel zum Beispiel, der als eines der größten Talente der Jugend gilt, oder auch einen Filippo Mane, der natürlich ein bisschen älter ist, aber eine hervorragende Vorbereitung gespielt hat, die sind jeweils, glaube ich, Filippo Mane deutlich weiter, und einen Luca Riedel traue ich ein deutlich höheres Ceiling zu, als ich einem Luca Reggiani zutraue. Das heißt, wenn es da tatsächlich die Möglichkeit gibt und ein lukratives Angebot kommt, würde ich da gar nicht so im Weg stehen. Falls er mit dem in die Saison geht, ich traue dem auch wirklich noch weitere Entwicklungsschritte zu, das soll es gar nicht heißen, aber da wäre ich nicht nicht zwangsläufig abgeneigt von, wenn da ein gutes Angebot kommt. Und da gab es auch immer mal wieder Gerüchte.
Vor allem, weil man wahrscheinlich im Moment auch mehr Zuversicht hat, dass das dann in einen wirtschaftlich ganz, ganz nette Sümmchen wäre, was dabei rumkommt mit den beteiligten Entscheidern aus BVB-Richtung.
Genau.
Sehr gut. Wir gehen Richtung Zugangsseite. Konstantinos Karetzas, 18 Jahre. Du reibst dir die Hände, jetzt kannst du richtig losfeuern. 30 Millionen hat man gezahlt an den KIC Genk. Wir haben allerspätestens jetzt zu der Saisoneröffnung uns alle, glaube ich, vom Hype-Train mitreißen lassen. Mach du gerne einfach mal ein kleines Porträt hier. Ich glaube, das passt.
Karetzas gilt schon sehr, sehr lange als eines der größten Talente außerhalb der europäischen Top 5 Ligen. Der hat mit 16 schon gespielt. Der ist der jüngste Torschütze der griechischen Nationalmannschaftsgeschichte. Das ist ein wahnsinniger Baller. Ich habe zum Beginn der Saison oder der Sommertransferphase habe ich so ein Format bei mir gemacht, in dem ich den BVB einmal so rebuild habe, wie ich Bock habe und nicht auf irgendwelche wirklich konkreten. Ich habe mich in ungefähr realistischen Budgets bewegt und aber ich habe eine Formation geändert, ich habe einen Trainer geändert. Und ich habe in der Vorbereitung dessen auch mit ein paar Scouts und Leuten, die sich sehr mit Talenten beschäftigen, gequatscht und natürlich meine eigene Recherche gemacht. Und mir wurde immer wieder gesagt, wenn der BVB serious ist, dann holen sie als den verspäteten Jadon Sancho-Nachfolger Konstantinos Karezas. Und ich habe den damals auch schon gesagt und habe ich gesagt, wenn der BVB ein seriös arbeitender Verein ist, holen sie sich Karezas, den werden sie sich aber niemals leisten. Nur damit sie sich 3 Monate später dann wirklich Karezas holen. Das ist genau das Spielerprofil, was gefehlt hat. Der ist perfekt in diesem 3-5-3, das sich jetzt vielleicht auch nochmal im Ingame ein bisschen ändert, können wir auch gleich drüber sprechen. Genau dieser Spieler für den rechten Halbraum hat den starken linken Fuß, hat diesen sehr inversen Drang, hat einen super Abschluss aus der Distanz, ist ein toll kreierender Spieler, der ist gut im progressiven Spiel, der traut sich im Dribbling was. Es gab diese Highlight-Reel der Europa League, was so viral gegangen ist, wo der da auch gegen Freiburg Sachen gemacht hat, die man sonst selten auf dieser Bühne sieht. Der hat Bock zu zocken. Das ist einfach ein technisch sehr, sehr starker Spieler, dessen Stärken ich schon ganz klar im Kreierenden sehen würde. Eine Sache, die dann viele der Scouts, die nur auf die Stats schauen und wie viele Scorer die haben, gesagt haben, der schießt ja gar keine Tore. Würde ich schon sagen, den kann man ja als Ersatz voll den Julian Brandt-Kaderplatz schon klar betrachten. Ich würde sagen, wenn du die beiden vergleichst, dann hatte Julian Brandt schon einen deutlich besseren Tor-Output. Ich sehe Karezas hier deutlich besser im Chancen kreieren, im progressiven Spiel. Und wir haben auch schon gesehen, wie sehr dem BVB diese technisch starken Spieler gefehlt haben. Und ich denke auch, dass es lange nicht mehr so schnell bei einem Neuzugang klar war, was für ein guter Spieler und mit Abstand der beste Spieler des Kaders neu dazugekommen ist. Da hat eine Halbzeit gegen Arsenal und 60 Minuten gegen AS Rom gereicht, um zu sagen, wow.
Ja. Nehme ich alles genau so, signe ich alles off, was meine Eindrücke auch angeht. Und einer der letzten Sätze, die du gerade gesagt hast, man hat lange nicht mehr so schnell gesehen, wie gut jemand wirklich ist von den Neuzugängen. Und das wäre auch der letzte Punkt gewesen, den ich nochmal dabei gehabt habe. Ich werde ganz nervös gerade, wenn ich über den rede.
Mir geht's die ganze Zeit so.
Ich fand's unfassbar, wie gut er wirklich schon eingebunden ist ins Spiel. Weil eigentlich ist dieser Spielertyp ja auch einer, wo es super klassischerweise so ist, dass der halt 2, 3, 4 Wochen braucht, um so die Bindung ans Spiel zu kriegen, in seine Aktionen zu kommen, wirklich auch gefunden zu werden in den Räumen, die halt vielleicht mal ein bisschen anders, ein bisschen schneller, ein bisschen anders beläuft einfach als andere klassischere Spielertypen. Und da gerade jetzt AS Rom, wo man es dann von der Tribüne aus gesehen hat, muss ich echt sagen, also der wusste genau, wann er seinem Halbspurverteidiger auf der Seite wirklich die Wege geben muss, um da den Druck zu lösen und die Situation aufzulösen. Der wusste genau, wo, in welchen Räumen er die Bälle zu suchen hat, um dann die 1-gegen-1-Situation heraufzubeschwören. Das war wirklich was mir auch richtig Kraft gegeben hat, einfach jetzt mal als BVB-Fan gesprochen, dass der Junge schnell sehr, sehr gut ankommen kann.
Bei ihm bin ich wenig überrascht, ehrlicherweise, weil diese Art Spieler haben wir einfach nicht im Kader gehabt. Mhm. Und das ist natürlich genau diese Art Spieler, dieser kreierende Halbraumspieler, die offensiv das Spiel auch an sich reißen. Und das hat man auch sofort gesehen. Es ging alles über ihn. Er war der wichtigste Mann da vorne. Und auch dieser Mut, den der hat, finde ich, auch mit 18 Jahren da seinen größten Karriereschritt zu machen und dann gleich so aufzuzocken, ist einfach geil. Das Tor gegen Arsenal war halt gleich Wahnsinn. So, ja. Der hätte ja gegen Rom auch fast dieses Ding da reingeschweißt in bester Arjen Robben-Manier, da schön aus dem rechten Halbraum reinkatten mit seinem starken linken Fuß. Ich bin mir auch sicher, dass der in dieser Saison sofort ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein wird. Ich glaube, da legt man auch dem jungen Spieler gar nicht zu viel auf. Wenn mich bisher Leute gefragt haben, was tatsächlich passiert in meinen Instagram-DMs, soll ich den bei Kickers kaufen, habe ich mal gesagt, yo, kauft euch den. Ich werde selber, wenn der bei uns in der Liga reinkommt, ich werd all in gehen. Ich werde ganz sicher overpayen, das müsst ihr nicht machen. Aber ich habe in dem Short, was wir auch aufgenommen haben, jetzt Samstag, habe ich auch gesagt, Karezas als Hot-Take wird 30 plus Scorer machen. Aber ich meine ernst, das ist natürlich ein Hot-Take, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich glaube aber schon, dass das ein 20 plus Scorer-Spieler ist für diese Bundesliga-Saison, weil er einfach so gut ist. Ja. Der ist einfach so gut.
Einziges Manko, was man vielleicht einfach, um gerade die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren, während wir hier unsere Ode an Karezas abfeuern, noch rausgeben muss. dieser Spielertyp oder generell ein Spielertyp, der natürlich von seinen Aktionen mit Ball in der Offensive lebt, ist immer ein bisschen konträr einfach zu der Art und Weise, wie Kovac Fußball spielt. Haben wir auch schon drüber gesprochen. So. Und natürlich wird eine Frage sein, wie oft wirst du, was auch teilweise zum Beispiel gegen Rom sichtbar war, wie oft wirst du phasenlang einfach diesen 5-4-1 tiefgestellten Block spielen und auf deine Chancen warten? Wie viele Spiele wirst du wirklich so dominieren, dass der eine um die andere Situation bekommt und da eben seine Rohpunkte einsackt? Und deswegen das vielleicht einfach nochmal als kleiner Disclaimer an der Stelle. Er wird schon trotzdem abhängig sein einfach vom Team-Output. Er wird abhängig davon sein, wie mutig man vielleicht auch jetzt einfach in der neuen Saison oder wie viel mutiger man vielleicht trotzdem wird unter Kovac. Das ist natürlich was, ich meine, wenn er am Ende wirklich 20, 25 Scorer macht, dann werden das die Punkte sein, die er sich einsackt. Wenn es dann eher 10, 12, 14 werden, dann ist natürlich die Frage, ob er die Kohle, die er dich kosten wird, wert sein wird.
Ja, das ist halt diese Art von Spieler, die auch das Gamble sind aus, weil er so ein mutiger Spieler ist. Der wird viel 1 gegen 1 gehen. Das kann entweder Punkte bringen oder Punkte verlieren. Er wird oft Pass des Todes haben. Er wird oft kreieren. Aber er wird auch viele mutige Pässe spielen, die eher mal vielleicht einen Konter fangen. Aber ich glaube, dass gerade Carrezas, dieses Spielerprofil ist, was jetzt nur verpflichtet wird, wenn wir auch über die anderen Spieler sprechen, die Lösungen liefern gegen, wenn wir gegen tiefe Blocks spielen. Und in der Bundesliga werden wir selten sehr, sehr tief stehen müssen, weil der BVB einfach ein Top-Team in der Liga ist. Und das hat man auch in der letzten Saison gesehen. Ich finde, da gab es diese Spiele gegen den HSV und gegen Köln, und wo man es einfach nicht geschafft hat, gegen diese Low-Blocks klarzukommen, die dann das gut rausgespielt haben. Dafür wird ein Spieler wie Carrezas der Schlüssel sein, um da endlich Lösungen zu finden. Und das auch, in Anführungszeichen, auch in Niko Kovac Fußball. Ich glaube auch, dass man tut Niko Kovac auch Unrecht, wenn man, der Kader letzte Saison hat auch Dinge nicht hergegeben, die er diese Saison hergeben wird. Und dann können wir immer noch mal sagen, ob er die Spieler dann richtig einsetzt oder nicht. Und da gibt's auch immer noch Sachen, die mir nicht passen. Aber grundsätzlich wird Carrezas und auch ein Konstantelias und auch ein Joey Fährmann und ein Felix Metscher, die werden andere Lösungen finden können, als wir das in der letzten Saison hatten. Und ich erwarte einen besseren Offensiv-Output, und dafür werden diese Jungs ganz mitverantwortlich sein. Und ich würde als Kaufempfehlung, wenn ich bin hier und wenn die Leute mich fragen, würde ich sagen, kauft euch Carrezas, der wird ballen.
Sehr gut. Werden wir uns dick anstreichen auf der Scoutlist, machen weiter mit dem nächsten Neuzugang, über den wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen länger sprechen, vor den anderen, die dann eher zumindest kleinere Rollen spielen werden. Joan Gadou, 19-jähriger Innenverteidiger aus Salzburg gekommen. Riesenhühne, Wahnsinnsphysis. Ich muss sagen, am Samstag war ich auch jetzt nicht unbedingt überrascht so, weil ich natürlich vorher auch einfach schon ein bisschen was gesehen habe, aber ich fand schon auffällig, dass er für sein Alter und für die Erfahrung, die er eben ja noch nicht auf Top-Top-Level hat bis jetzt, eine sehr, sehr solide Spieleröffnung auch unter Druck hatte. Und das war auch was, wo ich dachte, boah, das ist eigentlich wirklich der Prototyp, den du da auf der Halbspur rechts haben musst, oder?
Ja, der ist für mich ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man richtige Spielerprofile scoutet. So, die Kritik ging ja auch oft Richtung Dreierkette. Viele Leute wollen eher die Viererkette sehen. Da bin ich auch auf jeden Fall Befürworter dafür. Aber wenn du halt eine Dreierkette spielst, brauchst du genau diese Spielerprofile auf diesen Positionen. Joan Gadou ist ein Riese, extrem schnell, wahnsinnig athletisch. Jemand, der sich traut anzudribbeln, der aggressiv nach vorne verteidigt. Das sind die Attribute, die du auf diesen Halbraumverteidigerpositionen einfach brauchst. Ich fand gegen AS Rom vor allem spannend, weil er da eine andere Rolle gespielt hat, als ich ihn bisher gesehen habe, und auch als das der BVB grundsätzlich neue Sachen ausprobiert hat, hat Niko Kovac ja gegen Rom und gegen Arsenal, dass er mit den fußverkehrten Wingbacks spielt, also Svensson nicht auf links, sondern auf rechts als Linksfuß und Riasson auf links als Rechtsfuß, die dann oft rein invertieren. Das hat Daniel Svensson da gemacht, was ich an sich eine gute Sache finde, weil Daniel Svenssons Stärken waren schon, als er damals gekommen ist, immer das Inverse. Das war diese Zeit, als dieser 3-2-Aufbau so mega im Hype war, wo er dann als Linksverteidiger immer auf die 6 gerückt ist im Aufbau. Das sind halt Sachen, die haben ihn ausgemacht. Das hat auch Daniel Svensson letzte Saison sehr schwach gemacht, weil er einfach kein Breitengeber in der Offensive ist. Das ist einfach kein Schienenspieler. Jetzt am Wochenende ist er ja dann häufig da so im offensiven rechten Halbraum aufgetaucht. Und Joan Gadou und Rami Benzebaini als diese Halbraumverteidiger waren die, die häufig die Breite gehalten haben. Das funktioniert mit Benzebainis Schulung als Linksverteidiger ganz gut. Nico Schlotterbeck traue ich das dann nicht unbedingt so zu. Und mit Joan Gadou hat es auch wirklich besser funktioniert, als ich das gedacht hätte. So an der taktischen Ausrichtung haben mich eher andere Dinge gestört, als es dann Gadou war. Aber der gibt einem natürlich nochmal eine taktische Flexibilität, die du vorher auf dieser Position nicht hattest. Denn wenn auf dieser Position immer mal wieder auch ein Waldemar Anton ausgewichen ist oder auch einen Luca Rijani, dem ich das auch nicht zutraue, dann ist das natürlich ein gewaltiges Upgrade. Ich habe damals als Gadou, oder damals, so lange ist es auch nicht jetzt, jetzt Gadou war ja einer der ersten Transfers, oder der erste Transfer von Ole Boog, den aber fairerweise auch Kehl schon vorbereitet hatte, habe ich gesagt, dass ein Julian Riasson auf der Schiene wahnsinnig von ihm profitieren wird. Und das denke ich auch einfach, weil er mit dieser Dynamik und mit diesem nach vorne verteidigen so viel auf dieser Position abfangen kann. Ich glaube aber, dass das aus Kickbase-Perspektive, der wird klar Stammspieler sein, gehe ich von aus. Der wird die A-Lösung auf dieser rechten Innenverteidigerposition sein und da auch viele, viele, viele Spiele und Minuten machen. Trotzdem würde ich aus Kickbase-Perspektive vorsichtig sein, weil ich glaube, dass der viele Ballverluste haben wird. Der wird aggressiv nach vorne verteidigen, der wird öfter mal dadurch die Zweikämpfe verlieren, der wird den Ball nach vorne pushen. Ich weiß nicht, ob das einer dieser typischen Verteidiger ist, der diese vielen Rohpunkte sammelt, weil er den Ball noch mal hin und her schiebt oder diese krassen Diagonalbälle spielt, weil ich glaube, der ist schon eher für das Grobere verantwortlich.
Ja gut, es ist auch wichtig, das dabei zu haben. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zuversichtlich, habe ihn aber auch dick overpaid jetzt gerade in meiner eigenen Liga, von daher ein bisschen biased vielleicht an der Stelle, aber nehmen wir auch so nochmal mit. Wir werden später auch nochmal spätestens in unserem Take or Toss bei jedem Spieler dazu kommen, ob du jetzt sagst, ey, buy or not, so. Gerade versuchen wir mal ein bisschen Hackengas durch die restlichen Zugänge zu machen. Der nächste, da muss ich auch sagen, also da hatte ich vorher schon einen Eindruck, der Samstag nochmal bestärkt wurde und der leider kein guter, zumindest vorerst ist, Kaua Pratisch, fehlt für mich noch einiges, um auf Level zu kommen, auf dem er für den BVB Startelf relevant sein kann.
Ja, der wird noch brauchen. Also der war in Cruzeiro super spannend, da aber auch viel in der Viererkette gespielt, auch mal in der Dreierkette als linker IV, das hat er auf jeden Fall physisch drauf. Ich saß ja da direkt an der, da wo die sich warm gemacht haben, der physisch wahnsinnig weit, war ich überrascht von, ich habe den das erste Mal so in echt gesehen, jetzt am Samstag. Ich bin mir sicher, der braucht noch Akklimatisationszeit und der wird auch noch nicht direkt spielen. Ich hätte auch erwartet, dass er schon weiter ist, als er ist. Grundsätzlich aber ein sehr, sehr spannender und hochveranlagter Spieler, wird aber die Backup-Rolle auf der linken Schiene sein. Notfalls, wie gesagt, kann der auch als LIV mal einspringen, als Linksfuß, weil der so groß und physisch ist und einfach ein sehr guter 1-gegen-1-Verteidiger. Wird er da auch spielen können. Aber ja, der wird noch brauchen. Also das wäre jetzt keiner, wo ich reingehen würde als Invest, weil er jetzt demnächst hochgeht, weil er bald Stamm spielen wird. Das wäre auf jeden Fall Quatsch.
Vermessen, ja. Hochveranlagt, jung, vielversprechend, trifft auch auf Justin Lerma zu, 18 Jahre, aus Independiente gekommen für 4 Millionen, zentraler Mittelfeldspieler, recht offensiv orientiert, auch jemand, wo wir es, glaube ich, für den Moment relativ schnell machen können, wahnsinnig spannender Spieler, aber kurzfristig wahrscheinlich irrelevant, noch gerade mit dem, was man jetzt alles noch hinterher verpflichtet hat, oder?
Ja, der wird ganz sicher seine Minuten bekommen, der wird anders spielen, als er gespielt hat bei Independente, da war er ja häufig in diesem linken Halbraum unterwegs, der wird hier eher Box-to-Box spielen, was ich ihn als Rolle auch total gut zutraue und da ihn auch gut sehe. Der hat mir in den ersten Testspielen gegen Oberhausen, war das ja glaube ich, in dem der das Tor gemacht hat, da hat er mir schon gut gefallen und schon die Anlagen gezeigt, die da sind. Das ist einfach ein technisch starker Spieler, der mutig ist, der sich was traut. Der wird noch ein bisschen brauchen. Die Integration hat BVB aber bei diesen südamerikanischen Spielern super gemacht. Die haben ihn ja früh verpflichtet, dann musste man ja warten, bis er 18 ist. Die haben den häufig schon nach Deutschland geholt, haben den Integrationsmanager gegeben, die ihnen helfen. Bei Kaua Pratisch ist es ein DD, der auch naheliegend ist, der sich viel um ihn kümmert. Justin Lerma ist ja ständig schon auf TikTok am Livestream, der wirkt auch wie ein cooler Typ. Ich bin mir sicher, dass er mehr spielen wird, als wir gerade denken in dieser Saison, aber in der Hinrunde wird er noch nicht spannend.
Sehr gut. Dann, um es formal auch einmal abzuhandeln, Samuel Inacio, offiziell Teil der Erstmannschaft des Kaders, jetzt hat seine Rolle schon gespielt, werden wir auch später nochmal dazu kommen, inwiefern so diese Halbposition linke Seite jetzt gerade umkämpft ist und wen du da vor allem siehst. Mathis Albert und Moussa Kaba, auch offiziell Teil des Profikaders. Die beiden würde ich auch so Level Lerma wahrscheinlich, ey, das sind Jungs, die geile Zocker sind, die unfassbar ballen können und die uns alle überraschen können, die aber gerade einfach, was den Credit und was das Standing angeht, halt auch diese Talente-Rolle und diese Herausforderer-Rolle erstmal annehmen werden und noch keine großen Ansprüche hegen, glaube ich, als dass sie für uns Kickbase-ManagerInnen irgendwie relevant werden könnten, oder?
Mathis Albert werden wir häufiger sehen. Ich denke, der wird gelegentlich mal ein paar Minuten bekommen, auch einfach, weil er als das größte Talent beim BVB gerade gilt und auch dann ein Spielerprofil mitbringt, ein dribbelstarker Spieler mit Tiefgang, das wir nicht haben einfach sonst. Musa Kaba ist einer der Verlierer der Vorbereitung. Der hat ja grundsätzlich immer so ein bisschen Problem mit seinem Körper gehabt, um fit zu werden. Der soll in der internen Rangliste jetzt hinter Enzo Duarte dos Santos gefallen sein, der mir auch deutlich besser nochmal gefällt als Musa Kaba. Duarte könnt ihr euch ein bisschen wie einen Inhouse-Felix-Magscher-Region vorstellen. Der hat ähnliche Bewegungsabläufe, der hat einen physisch noch nicht so weit wie Magscher, auch ein bisschen kleiner, aber der hat so diese Dynamik, der ist mutig, der dreht auf, der hat tolle Vorbereitungsspiele gespielt, auch mal wieder kleine Probleme mit seinem Körper. Das sind halt diese Sachen, die du hast bei diesen jungen Spielern, die so schnell wachsen. Auch eine Musa Kaba ist ja fast 2 Meter groß. So, das ist logisch, dass diese Spieler sich gerade in dem Alter noch mal öfter verletzen. Aber genau, von Musa Kaba würde ich auf jeden Fall die Finger lassen. Der wird in dieser Saison wahrscheinlich gar nicht spielen, weil ich glaube, eher dann ein Duarte da integriert wird, der hoffentlich auch bei euch bald im Spiel integriert wird, will ich ja nur sagen.
Ja, schau. Wir sind immer ein bisschen vorsichtig als Background vielleicht dazu, versuchen immer die Kader nicht so krass aufzublähen, aber wenn
voll der fair, Mann, der hat ja auch noch nicht offiziell seinen Profivertrag unterschrieben, das wird jetzt wohl bald passieren.
Ja.
Und den solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben, aber aus Kickbase-Perspektive ist keiner von denen wirklich spannend.
Ja, sehr gut. Spannender sind sicherlich die kommen werden oder vielleicht auch schon da sind. Also was ja jetzt mittlerweile fix ist Giannis Konstantelias, der von PAOK kommt, A-Nationalspieler für Griechenland, 23 Jahre, Zehner, beziehungsweise auch so ein bisschen eher in diesem linken Halbraum als rechts unterwegs, teilweise sogar mal Flügel gespielt. Auch wenn ich jetzt den Kurzsteckbrief hier mal durchgehen müsste, technisch auch wahnsinnig gut veranlagt einfach. Ich hatte mir mal so ein, zwei Materialien und Videos auch angeschaut. Der Mann hat ja schon knapp 130 Profispiele gemacht, da ist schon einiges dabei. Fairerweise noch nicht auf top europäischem Level, sondern in Griechenland und Belgien 40 Scorer gesammelt, hat jetzt auch in dieser Saison in der Euroleague-Quali ist es, glaube ich, schon 4 Scorer gegen Kiew in 2 Spielen beigesteuert. Also der steht im Saft, wenn er jetzt da ist. Und was mich am meisten überrascht hat, wo ich jetzt die ersten Male was von ihm gesehen habe, was für einen unfassbar sauberen und überlegten Abschluss der Mann hat. Dafür, dass er eigentlich jetzt nicht der Typ Finisher ist vom Spieler, von der Veranlagung her.
Total. Eine Sache, die mir auch beim Material aufgefallen ist, First Touch. Der hat so einen geilen First Touch. Also das ist einfach ein richtig sauberer Techniker, aber der wird ja ein bisschen als Plan B für Said El Malla geführt. Da muss man schon sagen, das ist ein anderes Spielerprofil. Konstantelias ist ein herausragender Dribbler und auch ganz sicher ein vernünftiger Ballschlepper, aber das ist keiner, den du an die Abseitslinie klebst und dann in die Tiefe schickst. Der hat nicht den Tiefgang, den Said El Malla mitbringt. Der ist variabel zwischen Zehen und linken Flügel, wofür dann dieser linke Halbraum wirklich perfekt ist. Nahezu beidfüßig, würde ich sagen. Der kann invers nach innen ziehen. Der hat aber auch kein Problem, dann die Linie zu halten. Würde ich jetzt trotzdem nicht als Breitengeber dort sehen. Einen wirklich guten Abschluss. Und der ist diese Art Spieler, die ich mir beim BVB gewünscht habe und was wir vorhin auch schon über Karezas gesprochen haben. Einfach diese technisch sauberen Spieler, die sich trauen, auf engen Räumen was zu lösen, die sich eher den mutigen Pass trauen, die einfach wirklich dezidiert spielstark sind, die haben gefehlt. Und ich finde auch, Konstantelias ist ein bisschen diese Art Transfer, die wir eigentlich in den letzten Jahren viel öfter hätten machen sollen. Ziemlich klar einer der besten Spieler seiner Liga, außerhalb der Top 5 Ligen, somit ein bisschen diesem Niveau entwachsen, bereit für den nächsten Schritt, schon ordentlich Erfahrung gesammelt, was ja dann häufig für diese großen Talente außerhalb der Top 5 Ligen möglich ist. Auch ein Karezas hat ja schon 2 Jahre Profifußball in den Knochen mit 18 Jahren. Konstantelias ist jetzt 23. Das klingt erstmal wie ein junger Spieler, aber der hat schon so viel Erfahrung auf dem Feld, was ihn einfach schon wirklich weit wirken lässt und den ich auch sofort als Verstärkung und Stammkraft im linken Halbraum sehen werde. Ist natürlich dann ein Samuel Inacio so ein bisschen der Verlierer dieses Transfers in Anführungszeichen. Aber der wird sofort eine ganz wichtige Kraft. Und auch eine Sache, die ich, glaube ich, durch den Transfer von Giannis Konstantelias, noch ein Name, bei dem man sich auf jeden Fall vielleicht mal verläuft, sagen muss, ich sehe als Verlierer dieses Deals einen Siro Girassi, weil wenn wir uns betrachten, welche beiden Spielerprofile wir auf den Halbräumen haben, mit Konstantelias und Karezas, auch geil, diese 2 Griechen geholt zu haben, feier ich irgendwie. Grundsätzlich griechischer Nachwuchsfußball, der ist ja richtig am Poppen in diesem Sommer. Ne? Also da sind ja wirklich so viele, viele, viele gute junge Spieler. Ein Cholic, der nach Arsenal gewechselt ist und so weiter. Hast du keinen Spieler, der dir Tiefgang garantiert? Ein Siro Girassi ist dieser typische Wandspieler, der sich auch mal fallen lässt, der den Ball verteilt. Diese Art Profil brauchst du eigentlich nicht, weil Konstantelias und Karezas holen sich selber die Bälle und treiben die eher nach vorne und sind die guten Anspielstationen in den Halbräumen. Das heißt, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ein Maxi Bayer und auch ein Fabio Silva eher mit An- und Abstrichen wirklich profitieren können. Da die, wenn ich nur auf die Profile schaue, die logischere Wahl vorne ein Maxi Bayer wäre, ein schneller Spieler, der Tiefgang gibt und abschlussstark ist. Also denen haben bisher immer die kreierenden Spieler gefehlt, die jetzt mit Konstantelias auf links und Karizos auf rechts einfach da sind. Ob es dann tatsächlich so umgesetzt wird, ist super schwer zu predikten und deshalb finde ich auch jetzt hier, wenn ich eine Kaufempfehlung machen würde zu Maxi Bayer, bei dem es ja so aussah, als ob er gesetzt ist auf der linken Schiene, wo ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher wäre, so wie Kovac jetzt getestet hat, ob das tatsächlich noch der Plan mit ihm ist. Mhm. Oder ob Guirassy vorne gesetzt sein wird, weil Fabio Silva auch so viel in der Vorbereitung gespielt hat. Oder ob Bayer jetzt, der ja dann, wo wir ja leider nicht sehen konnten, weil er angeschlagen raus war gegen Rom, wo dann seine Rolle sein wird. Da bin ich sehr gespannt und da habe ich auch wirklich, da werden die nächsten Spiele noch Erkenntnisse bringen, aber beim BVB jetzt Stand heute deutlich mehr Fragezeichen, als ich Stand Freitag hatte.
Ja, das fühle ich. Ist eine kleine Blackbox, was ein, zwei Spielerrollen und Positionen auf jeden Fall angeht. Blackbox sollte mittlerweile nicht mehr sein. Joey Wehrmann für alle, die sich ein bisschen tiefer mit dem Fußball beschäftigen auf europäischer Ebene, ist A-Nationalspieler für die Niederlande, ist seit Jahren Schalter und Walter im Zentrum der PSV, Back-3-Back-Meister da geworden, 27 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler. Letzte Saison, auch was die Einsatzzeiten anging, weiterhin absoluter Dauerbrenner in Eindhoven. Also da ist überhaupt kein... bestand überhaupt kein Zweifel an seiner Rolle als dem Strategen da im Team. Trotzdem 1,85 groß, also bringt auch physisch was mit, wo du sagst, ey, das ist keiner, wo du irgendwie ein Dreierzentrum für brauchst, weil die Physis sonst irgendwie fehlt oder so, der kann hervorragend auf einer Doppel-8, Doppel-6 funktionieren und ist technisch auch wahnsinnig guter Spieler, du hast auch schon zu ihm gesprochen heute und Content produziert, deswegen auch da gerne mal deine Meinung zu, eigentlich sehr interessanter Kickball-Spieler, würde ich meinen.
Keine guten Nachrichten für Joe Bellingham und Joe Bellingham-Besitzer dieser Transfer. Das war's, glaube ich, mit Stammplatz für Bellingham. Joey Fährmann ist in An- und Abstrichen ein verspäteter Pascal Groß-Ersatz. Ein Pascal Groß, dass der überhaupt bei BVB so gescheitert ist, macht mich immer noch wahnsinnig, weil er auch einfach absurd eingesetzt wurde. Aber ein Problem bei Borussia Dortmund oder beim Spiel von Niko Kovac war immer das Transition-Spiel, also das aus der Verteidigung in die Offensive zu kommen. Und da auch ein Problem war, dass Joe Bellingham einfach nicht unbedingt mit seinen Stärken dort glänzen konnte. Joe Bellingham ist jetzt keiner für den Spielaufbau, ist jetzt keiner fürs progressive Spiel, ist jetzt keiner, der sich tief fallen lässt und dann von da das Spiel dirigiert. Und da ist Joey Fährmann ziemlich genau der. Viele haben sich ja so einen klassischen Sechser, eine Holding Six, wie ja Thomas Tuchel dann irgendwann auch im deutschen Sprachgebrauch geprägt hat, gewünscht. Und das ist gar nicht das Profil, was ich beim BVB gesehen hätte, sondern eher Impact Scouting nennt das dann immer spielgestaltenden Sechser. Und da denke ich auch, dass Joey Fährmann da ziemlich genau reinfällt in diese Art von Spieler. Das ist einfach auf dem Eredivisie-Niveau einer der elitärsten Ballverteiler, der dort im Zentrum rumgelaufen ist. Der kann sich tief fallen lassen, der kann auch mal nach vorne, der kann auch mal selber ein bisschen in die Halbräume den Ball treiben. Der ist top im progressiven Spiel. Es gibt kaum einen Spieler in der Eredivisie, der so gute Passwerte hat. Eine Sache, die bei Joey Fährmann dann immer reingerufen wird, so, der hat jetzt nicht die krasseste Dynamik, das muss man schon sagen, ne? Der ist nicht Pascal Groß langsam, so, also, dass der langsamer ist als ich, sondern der ist nicht unbedingt eine Dynamikmonster, das würde ich jetzt aber auch nicht sagen, dass der ein Lahmarsch ist oder so. Der ist auch defensiv nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Wenn man sich mal seine Defensivstats auf einem höheren Gegnerniveau anschaut, dann sieht das schon vernünftig aus. Der muss halt auch in der Niederlande jetzt nicht den Anker, den gegen den Ball arbeitenden Sechser spielen, sondern eher den Anker-Sechser, der von da verteilt. Das heißt, da mache ich mir auch nicht große Sorgen. Du brauchst auch in diesem Grundordnung 3-4-3 brauchst du nicht einen ausschließlich defensiv starken Spieler. Ich finde schon richtig, ja, dass man sich hier eher die Priorität auf das mit dem Ball gelegt hat, als auf gegen den Ball. Auch wenn er das auch kann. So, ich finde, da tut man ihm ein bisschen Unrecht. Und eine Sache, die ich an dem Fährmann-Transfer auch wirklich begrüße, der aus Kickbase-Sicht dann vielleicht auch wieder spannend ist in dem Kauf mit Felix Metscher, man macht sich ein bisschen unabhängiger von Felix Metscher im Spielerischen. Da ich mir auch vorstellen kann, dass situativ mal einen Fährmann und einen Joe Bellingham, einen Fährmann und einen Justin Lehrmann oder so dann das Duo bilden und auch einen Felix Metscher mal Zeit haben kann. Weil in der letzten Saison, finde ich, gemerkt, der Ausfall von Felix Metscher war wirklich ein Downer für das gesamte Spiel, da man im kompletten Zentrum extrem abhängig von ihm war. Das ist damit nicht. Und eine Erwartung, die ich auch habe durch den Fährmann-Transfer, dass man sich, dass es dass man es schafft, mehr Lösungen durchs Zentrum zu finden. Ich finde, das Spiel gerade gegen Arsenal war schon ein Schritt dahin, dass man gesehen hat, Niko Kovac möchte auch mehr Lösungen durchs Zentrum finden. Und ich glaube, dass all diese Transfers genau das Ziel davon sind. Wir gehen jetzt ja wahrscheinlich nochmal zum Gericht zu Hector Ford rüber.
Kannst du gerne direkt so machen.
Hector Ford ist auch gerade ein Gerücht, da scheint man laut spanischer Quellen, kommt von dem Matteo Moretta, glaube ich. Das ist auch der bei Karim Adeyemi mit als erstes Bescheid wusste. Deshalb würde ich erstmal sagen, scheint eine sehr, sehr gute Quelle zu sein, den ich da jetzt das erste Mal für kennengelernt habe. Schon auch recht weit zu sein in den Gesprächen mit dem Spieler. Das ist ein Spieler für die rechte Schiene, ein Spielerprofil, das dem BVB dort auch eher gefehlt hat. Spielstark, typische La Masia-Schule, der kann gut ins Zentrum rücken, der kann auch auf der linken Seite variabel spielen. Das ist auch einer dieser Spielerprofile, bei dem man einfach zutrauen könnte, einfach sauber mit dem Ball zu sein, der sich traut, ins Zentrum zu gehen, was jetzt ein Julian Riasson nicht unbedingt ist. Das ist schon ein sehr geradliniger Spieler dann auf dem Flügel. Das sind alles für mich Transfers dahin. Wir wollen besser durchs Zentrum spielen können. Wir wollen bessere Fußballer haben. Wir wollen bessere Lösungen mit dem Ball finden. Und da wäre Hector Ford dann nach all diesen schon getätigten Transfers der nächste Schritt hin, den ich auch wirklich begrüßen würde. Der bringt einfach nochmal eine taktische Variabilität mit rein. Natürlich noch relativ roh, so hat jeweils auch bei Elche in der letzten Saison nicht so viel gespielt. Aber vom Profil ziemlich genau das, was man braucht.
Ja, war letzte Saison der Vollständigkeit halber auch relativ lange noch an der Schulter verletzt. Ansonsten, also du hast gesagt, jetzt nicht unangefochtener Stammspieler bei Elche während seiner Leihe, hat er schon aber eine solide Rolle an sich gespielt. Wäre der für dich jemand, wo du sagst, ey, dem traust du auf Anhieb wirklich auch eine Konkurrenzrolle zu Riasson zu oder schon eher Backup, was jetzt, ich sag mal, die erste Kickbase-Saisonhälfte angeht?
Ich würde eher Backup sagen, aber ich würde sogar sagen, dass Hector Ford und Riasson zusammen funktionieren könnten. Als den Hector Ford kann auch gern von links diese inverse Rolle spielen und Riasson hält die Breite oder Riasson spielt auch auf links. Das ist ja gerade alles ein bisschen schwerer zu predikten, wie Niko Kovac sich das jetzt tatsächlich vorstellt, weil er mit dieser komischen, absurden Idee der inversen Wingbacks ja auf einmal angefangen hat gegen Arsenal. Es war gar nicht gegen Arsenal, es war noch das ein Spiel davor, das letzte Spiel in Japan, da hat er ja dann schon.
Gegen Tokio war das, glaube ich.
Da hat er ja schon diesen Hirngespinst gehabt, den man sich auch erklären kann, aber dafür für das Spielermaterial einfach auch noch gar nicht da war. Und da wäre Hector Ford auf jeden Fall ein Schritt hin zu, wir wollen das jetzt hier machen. Aber ich weiß nicht, also aus Kickbase-Sicht würde ich als spannende Neuzugänge auf jeden Fall Carrezas und Konstantelias, die beide einen definitiven Risikofaktor in sich haben mit den Punkten, einfach aufgrund ihres Spielertyps. So, das sind mutige Spieler, das sind Leute, die sich wirklich was trauen im 1 gegen 1, im Passspiel. Aber ich bin mir auch sicher, dass beide mit einem hohen Volumen scoren könnten. So, das heißt, ne, ist dieser Gamble darauf. Einen Joey Fährmann sehe ich schnell als klare Stammkraft, auch als eine erfahrene Achse, die jetzt der fällt ja total raus aus dem Spektrum der sonstigen Transfers mit 27 Jahren, was ehrlicherweise immer noch nicht alt ist. bestes Fußballeralter, ich bin mir sicher, der wird sofort eine elementare Rolle spielen. Bei dem hätte ich auch aus Kickbase-Sicht keine Kopfschmerzen. Der wird viele Pässe von hinten spielen, der wird der Dreh- und Angelpunkt von hinten raus sein. Der wird auch mal scoren können. Der hat nicht wenige Tore geschossen bei PSV, das muss man auch sagen. Mhm. Das sind eigentlich diese Art Spieler, die ich persönlich in Kickbase sehr, sehr gerne mag. Die viele Rohpunkte sammeln, die es trotzdem schaffen zu scoren. Ballmann wie dem Zentrum
einfach.
Genau, das sind die Spieler, die du haben willst. Und da wird Joey Fährmann das sein. Und dann werden wir auch Felix Metscher in einer deutlich offensiveren Box-to-Box-Rolle sehen, was ihm auch viel besser steht.
Safe. Sehr gut. Dann nehmen wir die drei Jungs nochmal mit als mehr oder weniger Done-Deals und sehr, sehr konkrete Gerüchte. Ansonsten die Namen Sancho hat es eben schon mal gesagt, Bayern, Vaneri, Tresoldi, die immer mal wieder poppen hier links und rechts so ein bisschen auf, aber alles nichts, wo wir jetzt schon so tief in die Porträts gehen müssten, als würden die jetzt in drei Tagen auf der Matte stehen. Deswegen warten wir das mal ab. Ansonsten würde ich jetzt gerade einmal fix durch die Testspiele gehen, einfach damit auch da die Leute mal einen Blick für haben, wie sieht's im Moment formtechnisch beim BVB aus, wie ist man's angegangen bis dato. Auch da grätsch gerne jederzeit rein, aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon so viel inhaltlich über einzelne Spieler und Typen und Ideen gesprochen, dass das eigentlich relativ fix gehen dürfte. 18.7. Auftakt gegen Oberhausen, Regionalligist 3-1 gewonnen. Lerma Girassi und Yamamoto haben getroffen. Yamamoto ja auch jemand, wo am Anfang der Vorbereitung auf einmal die Riesengerüchte losgingen, ob das nicht der nächste Young Gun da in Dortmund ist. Hat sich jetzt aber schon abgezeichnet im Laufe der Vorbereitung. So, der hat jetzt seine Chancen bekommen, der hat sich angeboten, hat eine geile Rolle gespielt, aber ist schon jemand, der dann für U23 eingeplant ist, ne?
Total. Also erstmal profitiert er natürlich total von der Liebe zu Shinji Kagawa, weil sich die Fans auch nach diesem japanischen Baller gesehnt haben. Das Spiel gegen Oberhausen hat aber ganz klar gezeigt, dass es ein technisch sehr, sehr guter Spieler ist. Ja. Und da ist mir das Gegnerniveau auch erstmal egal. Der ist mutig, der hat Bock, der ist ein wirklich toller Fußballer. Und dass man sich bei der Leihe auch eine Kaufoption gesichert hat, halte ich auch für wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der für die Zukunft auch wirklich spannend ist. Den habe ich auch Samstag nach dem Spiel noch vorm Stadion gesehen. Der stand einfach vorm Stadion. Der stand da mit seinem Handy einfach vorm Stadion. Ich dachte auch, was machst du hier, Bro? Der war aber auch eine Sache, da muss ich sagen, ich verstehe nicht ganz, warum Niko Kovac den da auf den offensiven Halbräumen eingesetzt hat. Yamamoto kommt aus Japan, ziemlich klarer ballerobernder Achter, also eigentlich auch ein sehr gut gegen den Ball arbeitender Spieler. Den sehe ich für mich ganz klar eine Rolle weiter hinten. Das hat garantiert auch nicht dazu beigetragen, dass er dann mit höherem Gegnerniveau da vorne im Halbraum vielleicht jetzt nicht mehr ganz so auffällig war. Kickbase völlig uninteressant. In dieser Saison perspektivisch definitiv ein spannender Spieler und ich glaube auch potenziell zum absoluten Fanliebling. Also das ist wirklich da sucht der BVB ja gefühlt nach diesem, auch eigentlich absurd, ne, ist einfach ein japanischer Fußballer und alle sehen den neuen Shinji Kagawa. Aber natürlich, er profitiert dann davon. Ich finde der sehr spannend, schön, dass es die Kaufoption gibt. Diese Saison aber völlig uninteressant für die erste Mannschaft.
Yes. Dann zweiter Test gegen Neu-Drittligisten Fortuna Düsseldorf, auch immer noch absurd. 2-1 tatsächlich verloren, die waren natürlich auch schon eine Ecke weiter in der Vorbereitung, trotzdem war das aber auch weiterhin eher noch ein lockerer Aufgalopp. Da hat Mathis Albert dann getroffen, weiterhin viele junge Wilde unterwegs. 4 Tage später dann mit Beginn der Japan-Tour gegen Cerezo Osaka getestet, auch da 1-0 verloren. Weiterhin viel für Erfahrung vom Nachwuchs genutzt, ist ja ein offenes Geheimnis, dass das natürlich auch mehr oder weniger Marketingaktivität ist. Du hast es schon gesagt, dann hat man dann Yamamoto dabei, dann hat man da natürlich Jungs, die jetzt vielleicht nicht mit der ganzen Belastung und Strapaze und sonst wie wichtig danach wären und da irgendwie an den Rand ihrer Belastungsgrenze gehen, deswegen auch da nichts, woraus man sonst wie viel jetzt ziehen müsste. 1.8. dann 1-0 gegen Tokio gewonnen, gegen den FC Tokio, beides übrigens J1-League-Teams, also aus der ersten japanischen Liga. Fabio Silva da mit einem ganz, ganz schönen Tor eigentlich aus der Drehung, guter Abschluss, saubere Geschichte, aber an sich beides auch echt Spiele, wo man jetzt gesagt oder sagen muss, da hat man sich die Sterne vom Himmel gespielt, das war jetzt nichts Wahnsinniges, aber weiterhin, wie gesagt, auch nichts, wo man sonst wie viel draus ziehen könnte oder müsste. Und dann kamen eben die zwei spannenden Tests, zum einen Arsenal London, hast du auch schon aufgemacht mit dem Kadrezas Debüt und Treffer direkt, 3-2 gewonnen. Der Kicker hat getitelt Dortmund der Jugendspiele. Ehrlicherweise muss man aber sagen, im Gegensatz zu davor war man da schon gar nicht mehr so weit von der ersten Elf weg, ne? Natürlich extrem verjüngt, aber das ist schon eine Truppe dann auf dem Platz gewesen, wo man gesagt hat, alles klar, da hat sich Kovac mal angeschaut, wie die Mechanismen auf den einzelnen Positionsgruppen und so schon laufen. Carrezza ist direkt aufgetrumpft, anderen Schützen Inacio und Gadou natürlich auch bezeichnen dann jetzt für dieses junge wilde Schema. Und da, du hast es schon gesagt, nach Tokio, glaube ich, das erste Mal, wo Svensson dann von links nach rechts wechselt. Und da kommen wir dann auch nochmal zu, wenn wir jetzt über den finalen Test gegen die Roma sprechen, waren bei dem Stadion, haben da auch schon viel jetzt drüber gesprochen. Aber da kannst du gerne auch nochmal mit Erkenntnissen aus der Partie einhaken. Ich habe mir auch noch ein paar Punkte aufgeschrieben, wo ich sonst gerne ergänzen kann. Alles, was für uns Manager und Managerinnen wichtig ist, gerne.
Also, erstmal, Digga, ist Filippo Mane ein guter Fußballer. Das Wahnsinn. Ist so mit Abstand der talentierteste Innenverteidiger, den der BVB da hat. Sein Körper stand ihm bisher einfach im Weg. Der ist so, so gut. Ich habe mich letzte Saison schon auch in der Partnerschaft mit euch da sehr aus dem Fenster gelehnt, dass Filippo Mane seinen großen Durchbruch feiern wird. Und dann war ich am ersten Spieltag in St. Pauli da und dann kriegt er da die rote Karte und ich habe ihn auf der Tribüne noch verkauft. Der ist jetzt gerade ein bisschen zu teuer in-game, auch weil er einfach nicht Stamm spielen wird. Aber es wird seine Zeit kommen in dieser Saison, in der Minuten sammeln wird. Da er sich auch in der Vorbereitung in der Rolle etabliert hat, die wir bisher noch nicht gesehen haben von ihm. Einfach auch daraus, weil Gadou für diese rechte Halbraumposition gekommen ist. Als A-Lösung wurde er natürlich dort immer gespielt. Und durch das Fehlen von Anton noch ist Philipp Romane ins Zentrum gerückt. Und der hat das da so gut gemacht, obwohl er eigentlich, finde ich, auch vom Profil prädestiniert für diese Halbraumposition rechts ist. Mit dieser Dynamik, mit dem Mut, mit dem Spielwitz. Aber der Typ ist einfach ein so guter 1-gegen-1-Verteidiger. Ich finde, das hat man gerade gegen Arsenal gesehen. Was der da mit Gyökeres und Ødegaard angestellt hat in der ersten Halbzeit, war verrückt. Also es war wirklich so gut. Da wurde er vom Schiedsrichter noch um so ein Monster-Tackling betrogen, weil der nicht gucken konnte. Das war, also, Philipp Romane gehört für mich zu den größten Gewinnern der Vorbereitung. Trotzdem wird die Innenverteidigung am ersten Spieltag, sofern Anton dann wieder da sein sollte, wo es aber noch aussieht, Benze Baini, Anton Gadou sein. Nichtsdestotrotz ist das ein, habt auf jeden Fall seine Marktwertentwicklung im Auge, weil es wird wahrscheinlich diesen Moment geben, an dem der ein bisschen nach oben poppt, weil er spielen wird. Und ich sage, der könnte eine Breakout-Saison diese Saison endlich haben. Ich habe mich letzte Saison schon aus dem Fenster gelehnt, ich werde es dieses Jahr wieder machen. Dann natürlich die spannendste Erkenntnis dieser Spiele war Riasson auf links, Svensson auf rechts. Erstmal grundsätzlich aus taktischer Perspektive, bevor wir das gleich auf Kickbase umkonvertieren können, ist das eine Sache, die Svensson gut tut, Riasson nicht, was schwierig ist, wenn man sagt, nachdem der gerade einen Tor und einen Assist gemacht hat. Trotzdem hat man, finde ich, gemerkt, er hat sich nicht sonderlich wohlgefühlt. Das sind auch, du beraubst Riasson auch dieser gesamten Flankenstärke, indem er nicht die Linie runtergehen kann, sondern diesen Cut machen muss, um dann so in inverted reinzuflanken. So, das ist halt, macht ihn nicht sonderlich stark. Ich finde, die Idee macht ein Problem vielleicht noch ein bisschen akuter aus der letzten Saison. Der BVB ist eine der wenigen Top-Teams, die ohne klaren Breitengeber in der Offensive spielen. Wenn man sich anguckt, haben die meisten Top-Teams einfach diese Elite 1 gegen 1 Flügelspieler, die die Breite geben können. Ne? Hat der BVB nicht. Und jetzt waren die, die die Breite gegeben haben, häufig, Rami Benze Baini und Jordan Gadou, das haben wir ja vorhin schon kurz angesprochen, halte ich für ein großes Problem. Das kann für mich häufig nicht so gut funktionieren. Und für mich macht das auch jetzt auf Kickbase-Perspektive die Frage auf, weil für mich war Daniel Svensson raus für diese Saison. Nachdem Niko Kovac gesagt hat, Maxi Bayer ist mein neuer Wingback, wo ich auch große Kopfschmerzen bekommen habe, war für mich klar, okay, Daniel Svensson, Bank, Maxi Bayer wird links spielen, Riasson ist rechts. Das kann sich jetzt tatsächlich ein bisschen geändert haben, weil wenn du Svensson in dieser inversen Rolle auf der rechten Seite haben willst, dann ist er nun mal dieser Mann da und Riasson wird links spielen. Was ist da mit Maxi Bayer? Wird Maxi Bayer tatsächlich diese Option für den Sturm, die ich da vorhin schon mal angeläutet habe, die ich als sinnvoll sehen würde? Deshalb, bei Riasson bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er gesetzt sein wird, ob links, ob rechts. Abhängig davon würde ich auch seine Performances einschätzen. Ich denke, rechts, deutlich bessere Performance als links. Würde ich von Svensson gerade auf jeden Fall die Finger lassen, weil man kann einfach nicht einschätzen, ob das jetzt tatsächlich diese Lösung sein soll oder ob das hier wirklich wir probieren in einem Testspiel etwas aus. So. Das fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr klare Erkenntnis dieses Spiels. Dann auch Erkenntnis dieser Spiele, das wird für mich für immer so bleiben, Jude Bellingham ist nicht der Spieler, den wir da im Zentrum brauchen. Es wurde viel positiv über Jude Bellingham gesprochen, nicht weil er besser spielt in den Spielen, sondern einfach weil er physisch aufgebaut hat, für mich genau den gleichen Schuh wie in der letzten Saison. Jude Bellingham ist nicht gut für diese Rolle, da kann nicht nur er was für. Der, von dem würde ich auch als Kaufempfehlung akut die Finger lassen, gerade mit dem Joey Fährmann-Transfer.
Ja.
Rausgestellt hat sich auch ein Inacio. Abschluss ist einfach noch das Problem bei ihm. Das hat man auch häufig gesehen. Ich finde, man sieht, wie spielintelligent er ist. Grundsätzlich die Spielintelligenz dieser jungen Spieler, die hochkommen, kannst du nicht sehen. So, das ist einfach so klar, wie clever die Fußball spielen. Der kommt immer in tolle Positionen. Der ist sehr gut im Tiefe belaufen, auch wenn er dafür nicht unbedingt die Dynamik hat. Aber ich glaube, wenn man den in seinem Team hat, auch wegen des Konstantelias-Transfer wird er jetzt auch weniger spielen, als man sonst vielleicht hätte erwartet, wird der häufig Großchance vergeben haben.
Ja.
Das hat man jetzt gerade noch. Gleiches gilt für Fabio Silva, der immer noch nicht der Clinical Finisher ist, den man gerne in ihn sehen würde. Ein guter Arbeiter.
Den man auch braucht einfach, ne? Also genau. Das ist halt auch echt, also der hat schon so seine Aktion dann auch in der zweiten Hälfte gehabt und da muss ich auch sagen, war ich teilweise ein bisschen mehr angetan als von der Art und Weise, wie es Guirassy versucht hat zu lösen vor ihm. Aber sobald er in den Situationen war, hast du echt reihenweise mit dem Kopf geschüttelt, weil die Dinger, wenn du halt mit einem Neuner spielst und vor allem dann Inacio und Co. drumherum laufen hast, wo du jetzt nicht sagst, du hast zwei, drei Finisher irgendwie auf der Platte stehen, da müssen die Bälle halt sitzen und das finde ich ist auch schon echt immer noch ein Problem bei Silva, ja.
Deshalb sehe ich Maxi Bayer da auch noch deutlich vor Fabio Silva, da ich Maxi Bayer einfach für einen viel besseren Finisher halte. Wenn man noch Richtung Kaufempfehlung schaut, würde ich auch bei Girassi wirklich nochmal abwarten, der ist immer noch ziemlich teuer für... Am Ende ist ein Girassi trotzdem immer ein Stürmer, bei dem kann man eigentlich, selbst wenn er dann, keine Ahnung, nur 60% der Spiele spielt, davon ausgehen, dass er trotzdem irgendwie seine 15 Tore macht, weil er einfach ein fantastischer Stürmer ist.
Ja.
So, da kann man einfach nicht sagen, ob der jetzt für dieses System der richtige Fit ist, ob das jetzt genau der ist, den wir dann so häufig in diesen Abschlusspositionen sehen werden.
Ich glaube halt für Kickbase muss man trotzdem sagen, so Girassi ist halt im Moment einer aus dieser Riege, wo du sagst, du hast vielleicht 15 Spieler in der Bundesliga, die so die absoluten Big Boys sind. Das sind dann 5 Münchner, 7 Münchner und das sind dann natürlich Ausgewählte nochmal bei den Top 2 bis 4, 5 Contendern so. Und da gehört Girassi in der Wahrnehmung weiterhin zu. Ich bin aber mittlerweile auch soweit. Ich habe als Hot Take noch vor einigen Wochen, wo die Vorbereitung noch ganz, ganz jung war, gesagt, ey, Girassi Bounceback diese Saison sehe ich überhaupt nicht mehr mittlerweile. Zumindest einfach nicht auf dem Level, auf dem er immer noch wahrgenommen wird und auf dem du ihn immer noch bezahlen müsstest bei Kickbase. Und deswegen, also wenn du sagst, ey, den kannst du mal zum Marktwert einpacken und hast 2, 3 ganz gute Matchups oder so, ey, jederzeit so, dann riskier das. Aber Girassi sollte keine Säule deines Teams mehr sein, würde ich sagen.
Ich sehe keinen guten Value in dem Girassi-Transfer. Da würde ich wirklich die Pfoten von lassen.
Ja, sehr gut. Ich habe noch 1, 2 kleine Ergänzungen. Über das Allermeister hast du schon gesprochen. Caretzas und Co. haben wir auch schon so en Detail besprochen, dass wir hier nicht nochmal rein müssen. Was mir noch aufgefallen ist, war Standards und Verteidigung in der eigenen Box, obwohl du teilweise im tiefen Block echt unterwegs war. Also das offensive Verteidigen auf diesen Halbpositionen, so von Benzebaini, von Gadou, war gut, so hast du natürlich 1, 2 Momente, wo du dann mal das perfekte Timing verpasst, so, aber das ist das Risiko, was du eben nimmst, einfach wenn du so verteidigst. Mane hat Malen super im Griff gehabt und richtig beackert, so das hat mir alles gefallen, aber sobald du in diesem tiefen Block warst und Standards gefressen hast oder eben die Gegner mal wirklich Richtung 16er ging, fand ich es teilweise, und vielleicht ist das jetzt wieder ein bisschen überdramatisch, weil dazu tendiere ich schon dann bei den Dortmundern, aber ich fand's eklatant, obwohl du so tief gestanden hast, was für Räume im 16er immer da waren.
Ja, auch die ersten Minuten waren ja ganz komisch gegen
Wahnsinn.
Also, ich konnte es gar nicht fassen.
Ja, also.
Aber ja, das war auf jeden Fall ein Problem. Da muss man aber auch sagen, das ist eine Innenverteidigung, die wird in dieser Kombination wahrscheinlich sehr, sehr selten zusammen spielen. Das gehört da auch mit zu. Wie gesagt, ich fand auch die, gerade in der Gegenballbewegung hat diese inversen Rollen auf den Flügelverteidigerpositionen noch nicht so richtig funktioniert. Es gab noch eine Situation, wo Riasson auf einmal auf rechts aufgetaucht ist und Svensson auf links gegen den Ball. Das ist, ich weiß nicht, für alle, die Football-Manager spielen, kennen das, weil da kann man ja mit dem Ball und gegen den Ball so eine Taktik einstellen. Mhm. Mir ist schon oft passiert, dass ich mit dem Ball den einen auf die Seite und dann gegen den Ball aus Versehen noch auf der anderen Seite gelassen habe. Und dann laufen die so, tauschen die so aus Versehen die Plätze, weil man das halt quasi den vergessen hat einzustellen. So hat sich das manchmal angefühlt. Das hat natürlich auch total Räume aufgemacht.
Ja.
Aber ja, das ist ein sehr, sehr fairer Punkt. Darf ich noch mal ganz kurz in eine ganz andere Sache einhaken, die ich vorhin vergessen habe, die habe ich mir hier nämlich auch extra notiert. Caretzas schießt auch Standards.
Mit
das
links,
ist auch für, ist für Kickbase natürlich auch eine spannende Sache.
Ja, sehr guter Punkt. Habe ich auch.
Einfach guter Eckengeber und der wird auch situativ immer mal wieder die Freischüsse schießen.
Ja, das wäre der zweite Punkt gewesen. Dann habe ich aber sogar noch einen dritten. Sabitzer haben wir eben auch schon einmal ganz kurz angerissen. Auch da brauchen wir nicht zu deep rein, weil wir, glaube ich, beide ähnlicher Meinung sind. Zum einen ist Transfer noch nicht vom Tisch. Zum anderen muss ich aber sagen, alleine der Wechsel in diesem finalen Test jetzt und der sah wie folgt aus, dass Sabitzer irgendwann vorne rechts auf der Halbposition gekommen ist. Ich glaube, nach so 55, 60 Minuten oder so, hat dann ein Viertelstündchen da noch gezockt und ist dann so nach 70, 72 irgendwie erst auf die 8 zurück, wo du dann halt irgendwann dein Zentrum aufgelöst hast, war für mich auch einfach nochmal ein ganz klarer Fingerzeig so in die Richtung. Es ist nicht mal so, dass Sabitzer gerade nah dran wäre und du gesagt hättest, da gibst du dem Duo 60 und dann nochmal eine halbe Stunde dem Herausforderer. Sabitzer ist gerade wirklich einfach derjenige, der stopft, wenn du irgendwann halt die Kapazitäten brauchst.
Vor allem auch, also holy downgrade. Von Caretzas geht raus, dann sehe ich Marcel Sabitzer auf dieser Position laufen. Also das tat mir wirklich weh im Herzen.
Ja, fair.
Das ist eine andere Sportart, sage ich.
Ja, das ist, also ich muss sagen, so grundsätzlich fand ich, hat Sabitzer es dann im Rahmen seiner Möglichkeiten sogar gar nicht so kacke gemacht, hat es natürlich deutlich, ich sag mal, körperbetonter, deutlich mehr gegen den Ball und so weiter und so fort interpretiert und hatte dann, glaube ich, auch noch 1, 2 Situationen, war das sogar Sabitzer, der einmal alleine frei durch gewesen wäre, wo dann Abseits zurückgepfiffen wurde. Ich meine, so ein, zwei Situationen hatte er schon, so fair muss man...
Da hat die Süd doch noch gejubelt.
Ja, genau, stimmt, ja. So fair muss man sein, aber ich glaube, hier können wir dann recht fix einfach mitnehmen. So, das hat auch nochmal gezeigt, das Muster, wie gewechselt wurde. Sabitzer ist gerade nicht mal nah dran, da lohnt sich kein Gamble, da lohnt sich gar nichts gerade.
Nein, also wirklich nicht. Und selbst wenn der spielt, wird er keine Punkte machen. Also...
Ja. Ja.
So, das, er ist ja dann auch klar der erste Pressing-Spieler und der wird keine wichtigen Pässe spielen, der wird wenig ins Link-Up-Play drin sein, der wird nicht unbedingt viel scoren. Also Marcel Sabitzer, also habe ich ja vorhin schon gesagt, wer sich den holt, weiß ich
auch nicht. Wir kommen zu unseren Kategorien und fangen an bei der MVP-Prognose. Wir sind schon relativ lang drin, aber ich glaube, gerade jetzt haben wir auch nochmal dann Takes, auf die wir dich wie angekündigt festnageln werden, die natürlich sehr, sehr Kickbase-related dann sind. Deswegen die Zeit nehmen wir uns auch jetzt noch in Ruhe. MVP-Prognose, wer und warum, was zeichnet ihn aus? Ich glaube, ich weiß, was kommt.
Nee, ich mache hier tatsächlich anders, weil ich habe hier Hot Take gemacht und ich will ja hier den Leuten guten Rat geben. Waldemar Anton, für mich der absolute Abwehrboss, der wird da im Zentrum sein. Der BVB wird auch, weil Nico Kovac der Trainer ist, wieder 4-0 spielen. Der wird ordentlich Punkte sammeln. Durch den bisschen Ausfall noch von Schlotterbeck, der wäre sonst hier, finde ich, auch ein Kandidat, weil der ähnliche Sachen reinschlägt von den Punkten. Ich hatte in der letzten Saison, einen Großteil der Saison, Waldemar Anton in meiner Verteidigung stehen. Das ist einfach ein richtig solider Punkter. Das ist ein, Waldemar Anton ist für mich dieser Typ Verlässlichkeit, auf den du dich einfach hinten drin verlassen kannst. Spielt mir nicht in die Karten, dass er das Spiel jetzt angeschlagen nicht spielen konnte gegen Rom, aber das ist auch jemand, der ist einfach da und zuverlässig und der ballert die Minuten. Ist für mich auch wenn Mane das jetzt gut gemacht hat im Zentrum, in dieser Zentrumsposition ein bisschen alternativlos. Der ist schon ganz klar die beste Variante für die Zentrum-Innenverteidiger der Dreierkette. Und ich sage, wenn wir am Ende der Saison gucken, wer hat die meisten Punkte gesammelt vom BVB, sage ich Waldemar Anton.
Krass. Da wird bei vielen, vielen Hörern da draußen auf jeden Fall direkt die Frage aufgehen, warum Anton und nicht Schlotterbeck? Ich habe gerade nochmal auf die Punkte auch der letzten Saison geschaut. Und auch da hatte Schlotterbeck natürlich immer wieder seine Wehwehchen, was dich dann wahrscheinlich auch dazu bewogen hat, zu sagen, jo, Anton macht halt seine 32 mal 90 oder was und darüber geht das dann. Mhm. Und am Ende des Tages, auch wenn Schlotterbeck, glaube ich, fast 20 Punkte oder so 15 bis 20 mehr im Schnitt gesammelt hat, sind es am Ende nur 100 Punkte, die beiden absolut trennen, weil Anton eben dann auch dieser Dauerbrenner auf der anderen Seite ist. Deswegen, valid call, so wird den einen oder anderen überrascht haben, aber dann rechnest du auch wahrscheinlich damit einfach, dass ein Schlotterbeck jetzt wieder mal nicht volles Pensum gehen können wird, richtig? Oder vielleicht auch nicht wird wegen Winterwechsel, who knows?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass Schlotterbeck einfach dann nochmal der viel wichtigere Spieler im Individuellen ist und dann auch öfter mal vor Champions League Spielen auch rausgenommen werden kann. Weil Benze Baini auch einfach ein super Ersatz ist. Also du kannst ja Benze Baini auch, wenn, ich weiß gar nicht, dass er in BVB-Fankreisen immer noch sehr kritisch betrachtet. Ich finde das, ich muss sagen, Benze Baini eher underrated. Der ist auch ein Spieler jetzt für die Anfangsphase der Saison noch spannend. Auch ein guter Punkter, ein guter Elfmeterschütze, solange Schlotti noch nicht da ist. Ich glaube, Benze Baini wird jetzt auch noch, bis dann Schlotterbeck Comeback in Aussicht ist, einfach noch weiter nach oben gehen. Den finde ich gerade dann auch für das, was er hier kostet, 20,5, noch wirklich ein gutes Invest. Also ich hätte gerne Benze Baini gerade in meinem Team.
Habe ich auch schon dick overpaid für die bis zur ersten Länderspielpause auf jeden Fall. Ja, wäre ja auch was, wo, wenn Ford dann wirklich noch kommen sollte, du dir eine Option mehr für die Schiene holst und nicht mehr diese Situation hast wie letzte Saison, dass ein Benze Baini sowohl links Innenverteidiger Backup als auch Schienen-Backup covern muss und du ihn irgendwie nie verheizen willst, weil auch er ja nicht immer der allerfitteste ist, so was jetzt den Gesundheitszustand angeht, dann kann er dir natürlich auch viel eher mal diesen Schlotterbeck-Backup geben, ohne dass du dir damit eine andere Baustelle aufmachst. Ja.
Vor allem finde ich Benze Baini halt für Kickbase mega spannend, weil er dieser, also einfach wahnsinnig torgefährlich ist.
Und
krass Kopfballstark. Genau, das meine ich, genau, die Elfmeter. Ja. Das ist halt, der ist halt der beste Elferschütze im Kader mit Emre Can.
Ja. Sehr gut. MVP-Prognose nehmen wir so mit. Anton, dann für dich wahrscheinlich auch einfach fair bewertet mit aktuell so 33, 34 Millionen. Die wirst du auf jeden Fall im Return dann wiederkriegen, wenn du da in der Sphäre unterwegs bist.
Ich glaube, den kann man halt einfach halten. Der wird, wenn du mit einer MVP-Regel spielst, der wird sehr wahrscheinlich nie der beste Punkter deines Teams sein. So, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Ja.
Der wird aber immer seine Punkte liefern. Der wird kein, wenn er sich nicht verletzt natürlich, das ist eine Sache, die kann ich nicht predigen, wird keine großen Schwankungen dann irgendwann in seinem Marktwert haben, tendenziell eher mal ein bisschen noch nach oben gehen. Das ist ein Spieler, den holst du nicht, um Geld zu machen, sondern damit willst du Punkte machen und der bleibt in deinem Team.
Den holst du dir für die Ewigkeit. Ja, das ist ein wir machen weiter mit der Dauerbrennerprognose. Wer wird für dich derjenige, der die meisten Minuten beim BVB sammelt, wo Anton natürlich dann auch ein Kandidat gewesen wäre?
Ja, hätte ich vielleicht eher hier reinwerfen sollen, wa?
Ja, aber jetzt kannst du dir noch wen anders gerade ausschauen und mir dann vor allem sagen, ist das dann jemand, der eher nur Punkte oder auch eher nur Minuten oder auch Punkte macht?
Torhüter sind wahrscheinlich kein Ding, ne? Das ist richtig
langweilig. Ja, kannst du reinwerfen, wenn du jetzt hier komplett safe gehen willst.
Nee, aber das ist ja Quatsch. Das Ding ist, ich würde halt schon wirklich, das war jetzt dumm mit MVP und Dauerbrenner, hätte ich mir mal eher meinen Waldemar-Anton-Take noch aufheben sollen und als MVP mein Carrezas reinwerfen sollen. Weil ich gehe schon wirklich stark davon aus, dass Waldemar-Anton am wenigsten rausrotiert wird. Mhm. Auch weil bis Emre Can wieder da ist, alternativlos ist und Emre Can so lange brauchen wird. Ich gehe auch sehr, sehr stark davon aus, dass Julian Riasson auch wir packen ihn rechts und links hin, einfach ständig spielen wird. Auch weil Nico Kovac den so geil findet. Würde ich jetzt hier bei Dauerbrenner einfach mit Julian Riasson gehen, auch wenn ich lieber Anton gesagt hätte, vermerkt. Das sehen dann die Leute auf dem Insta-Slide nicht und dann werden Leute sagen, wieso denn Riasson? Aber ja.
Ja, passt. Ich habe noch einen auf dem Zettel und da schiebe ich dich jetzt einfach mal so ein bisschen in die Richtung, wenn du abseits von Kobel in der Kiste die drei Top-Minutenfresser des BVB ranken müsstest für die kommende Saison, dann wären es Anton, Riasson und?
Joey Fährmann, wenn er sofort
Startspieler wird. Wow, vor Metscher?
Ja, weil ich glaube, Metscher wird öfter auch mal geschont.
Okay, krass. Ja, weil Metscher wäre nämlich der gewesen, wo ich sage, ey, so immer mehr Führungsverantwortung, die er auch übernimmt, immer homogenere Leistungen einfach auf einem Level, wo du sagst, yo, mehr oder weniger unverzichtbar für unser Spiel so, finde ich, ist schon jemand, dem ich auch dieses Jahr seine 30 Starter zutraue in der Liga.
Ich trau Felix Metscher einfach gesundheitlich und auch vielleicht auch einfach eher als eine Vorsichtsmaßnahme. Also ich sehe... Ja. Grundsätzlich, wie du dazu kommst, gehe ich total mit und das ist total richtig, nur ich komme bei der Schlussfolgerung eher dabei raus, der wird öfter mal rausgenommen und wie ich vorhin schon meinte, dass du durch einen Joey Fährmann ihn auch eher entlasten kannst und ein Joey Fährmann ist, ich glaube, der ist eher resistent für diese vielen Einsätze.
Ja.
Ist jetzt auch ein wilder Schuss, weil ich finde, dass wir halt diese vier Rotationen haben werden. Ne? Wie gesagt, ich denke, dass ein Riasson, Anton und Kobel einfach gesetzt sind. Nee, Nico Schlotterbeck ist auch gesetzt. So, aber der wird auch öfter mal wieder raus sein oder geschont werden oder auch mal ausfallen. Ein Joan Gadou, der ist einfach noch zu jung, um zu sagen, dass der eine ganze Saison durchspielt. Das wird einfach auch nicht passieren. Auch weil man ganz gezielt den Filippo Mane spielen lassen wollen wird, einfach aufgrund, um ihn Erfahrung zu geben. Ein Carrezas wird ganz sicher viele Minuten kriegen, ein Konstantelias wird ganz sicher viele Minuten kriegen, aber eben auch ein Inacio wird da mal ein Spiel starten müssen und sollen. Dann wirst du auch mal vorne mit einem Guirassy und Fabio Silva im Halbraum spielen. Das wird alles passieren. Für mich ist Joey Fährmann einfach so klar dieser Anker, den dieses Zentrum noch gebraucht hat. Aber das ist natürlich auch ein Shot, weil, ne, ja, der hat nicht mehr unterschrieben und ich sag schon, der soll Dauerbrenner sein. So.
Ja, fair. Hidden Gem. Wir haben jetzt über viele Talente und viele Upsides, weniger Downsides gesprochen, besser ist das auch, aber wer von den Jungs ist denn für dich jemand, weil wir haben auch oft gesagt, jo, aber für Kickbase eher noch uninteressant, wer ist für dich jemand, der wirklich so überraschen könnte, dass du sagst, der könnte wirklich einfach relevant für deine Kickbase-Truppe werden?
Also wir gehen jetzt hier wirklich full Kickbase-Bezug und nicht dann, weil ich sag euch jetzt, den Jam habe ich euch schon angeteased, der ist für Kickbase nicht spannend, Enzo Duarte, Dos Santos, habt den auf dem Schirm, geiler Kicker, der wird unfassbar viel Spaß machen noch. Hidden Gem, der für Kickbase spannend sein könnte. Ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht und es ist mir ultra schwer gefallen, da diesen zu sagen, weil so der BVB hat dann natürlich ganz klar diese Spieler, weiß jeder, dass die spielen werden. Ich werde jetzt hier einfach mal meinen Filippo Mane platzieren, weil ich glaube, dass der mehr spielen wird, als wir gerade sehen, als wir denken. Und der ist noch günstig und der ist am ehesten noch hidden, weil Inacio hat jeder auf dem Schirm. Ja, und Matisse Albert wird nicht so viel spielen wie ein Filippo Mane. Kaur Pratic haben wir beide schon drüber gesprochen. Der ist einfach noch nicht so weit und gerade wenn noch ein Hector Ford kommt und man sagt, Bayer ist tatsächlich als Alternative für die linke Schiene oder welche Schiene auch immer eingeplant, dann ist auch gar nicht mehr, ist er nicht der notwendige Ersatz, sondern dann ist das diese Saison auch einfach, wo man ihn ranführen kann. Deshalb sag ich Filippo Mane. Der wird seine Breakout-Saison spielen.
Fair, nehmen wir auch so mit. Ist auf jeden Fall jemand, wo ich auch immer alles, was so, also auch Gadu zum Beispiel, da hatten wir so eine mögliche Durchstarter-Episode schon von unserem Podcast vor der Clubtour, wo Janni uns alle so gefragt hat, ey, wer sind Jungs für euch, die wirklich so poppen könnten einfach, die man jetzt holt, damit du die 4 Wochen bis Saisonbeginn genießen kannst, was sie für einen Hype dann kreieren werden, so. Und schon da habe ich aus Gadu so ein bisschen den Sagadu, was lustig ist, wegen so Entwicklungen, Pokémon und so, weißt du, Gadu, Sagadu, so ein bisschen den Mini-Sagadu gemacht und war so physisch so stabile Verteidiger beim BVB in einer Spielidee, wo du Teampunkte en masse mitnehmen wirst, weil du natürlich zu den Top-Teams oder hoffentlich zu den Top-Teams der Liga gehören wirst und auf der anderen Seite aber eben auch diese Zweikämpfe hast, die du halt als Innenverteidiger von den Teams hast, wo du sagst, yo, du hast so eine 80er Baseline, wo du nie drunter gehen wirst, weil du einfach die ganze Zeit beschäftigt bist defensiv. Das ist sowas, wo ich auch bei einem Mane wieder lande. Wenn er halt seine Spiele bekommt, wird er halt seine Punkte machen. Genauso wie es auch bei Reggiani und Co. letzte Saison war. Und deswegen ist der Call, finde ich, schon sehr, sehr fair, wenn man den vielleicht auch einfach nochmal mit so diesem Disclaimer versehen kann, dass du sagst, ey, bei Mane halt die richtigen Spiele zu erwischen und dann wirklich also, auch mal die 100er mitzunehmen, das schmeckt halt dann.
Voll, genau. Aber das wäre jetzt für mich per Definition hidden. Ja, weil, safe. Also manchmal fällt es mir auch total schwer, weil vielleicht bin ich einfach zu tief drin, aber für mich ist Gadu einfach so klar gesetzt.
Ja, ja, 100, Gadu wäre jetzt kein Hidden Gem.
Genau, nee. Der kostet halt auch 23. Und ich glaube, der wird auch noch richtig weiter hochgehen.
Weil, naja, bei Gadu habe ich nur gerade den Case machen wollen, so physisch starke Innenverteidiger beim BVB, die funktionieren einfach so. Das hat ein Sagadu damals schon getan, wenn er mal durfte und fit war. Und das wird immer auch tun.
Ironischerweise ist Gadu hier eher die Weiterentwicklung von Sagadu, weil die beiden haben bis auf die sind über 1,90 und wahnsinnig stark eigentlich wenig miteinander gemeinsam. So, Gadu ist einfach einer der schnellsten Innenverteidiger.
Der hat wahrscheinlich doppelten Topspeed.
Ja, genau, also Gadu wird sofort einer der schnellsten IVs sein. Also einen Vergleich zu einem Upamecano, auch wegen der ein französischer Spieler, der aus Salzburg kommt, ist viel naheliegender als hin zu Zagadou. Aber ja, ich verstehe natürlich, wo du herkommst. Also einen französischen 2-Meter-Innenverteidiger hatten wir, glaube ich, seit Zagadou.
Sehr gut. Dann nehmen wir Hidden Gem Philipp Omane mit und kommen einmal zur Top 11 und da kannst du gerne einfach von hinten nach vorne mal durchbeten, wie du. Also wir reden jetzt noch nicht von Spieltag 1 Startelf, so das machen wir gleich, sondern wie du sagst, langfristig diese Saison sind das die besten 11, die meisten Spielminuten in der Bundesliga kriegen werden.
Ja, also Kobel gesetzt, dann Schlotterbeck, Anton, Gadu. Das ist auch die klare Dreierkette, das ist auch die beste Dreierkette Kette individuell. Dann bin ich mir sehr sicher, dass wir stellen jetzt hier mal erstmal in einem 3-4-2-1 auf, also vier Mittelfeldspieler, ne, mit den Doppelschiedenspieler und dann die zwei Halbraumspieler und den Stürmer. Ich gehe davon aus, dass Metscher und Fährmann gesetzt sein werden. Ein Joe Bellingham wird immer wieder reinrotieren, auch weil man das Talent natürlich nicht verschwenden will. So, das finde ich auch richtig. Aber wie gesagt, für mich war der Fährmann-Transfer sehr, sehr wichtig. Dann Konstantelias und Karetzas werden gesetzt sein in den Halbraumpositionen. Und Schiene plus Sturm wird spannend. Riasson wird gesetzt sein, der würde bei euch hier ein blaues Sternchen haben, aber dann auch Alternative für die linke Seite, da bin ich jetzt einfach gespannt, wie die Idee sein wird, ob man tatsächlich diese inverse Sache macht oder nicht. Dann klang für mich alles danach, und das machen wir auch in der Vorbereitung nicht, dass Maxi Bayer eine der Schienenpositionen übernehmen wird. Ist für mich gerade wirklich Fragezeichen Bayer, Fragezeichen Svensson nach den Vorbereitungsspielen. Und vorne wird Girassi, ich glaube, der wird gerade aktuell eher einen grünen Haken bekommen als ein blaues Sternchen. Aber ich denke, der wird auch dort gesetzt sein.
Sehr gut.
Die größte Zeit. Genau, aber wie gesagt, habe ich ja vorhin erläutert, dass es wirklich eine Welt gibt, in der Maxi Bayer einfach wahnsinnig profitieren kann davon, dass der Tiefgang fehlt.
Ja. Aber dann könnte ja auch, also wenn wir nochmal ganz kurz Richtung Hidden Gem zurückschauen, natürlich kostet Bayer seine 20 Mio, aber ich glaube, im Moment in der Wahrnehmung, weil natürlich auch gängige Portale, gerade bei Schienenspielern so ein bisschen risikoavers noch sind, da jetzt wirklich einen Bayer irgendwie mal nach vorne zu stellen und zu predikten, könnte ein Bayer ja auch einer der Gewinner des Systems und der Idee und der Transferphase werden, indem du sagst, ey, der ist eigentlich für die Schiene eine A-Option und potenziell, wenn das alles so aufgeht, wie man sich das vorstellt, für vorne auch nochmal, also ist Bayer nicht am Ende vielleicht sogar der Stürmer oder halt gesetzter Schienenspieler mit extremem Zug zum Tor des Vizemeisters? Und dann ist der natürlich für 20 Millionen auch gerade ein Schnapper.
Ja, ich glaube aber eher wegen des Volumens, was er spielt. Für mich war Maxi Bayer jetzt nie ein krasser Punkt da in Kickbase.
Ja.
Grundsätzlich ist diese spielt er im Sturm ja auch erstmal ein Hirngespinst von mir,
ja,
so
ja.
wie ich mir das vorgestellt habe und wie es vielleicht besser sein könnte. Und ich finde diese Idee mit Maxi Bayer auf der Schiene so richtig scheiße. Also finde ich wirklich katastrophal. Ich bin ein großer Maxi Bayer-Fan und ich sehe auch in Maxi Bayer das Potenzial zu einem wirklichen Top-Stürmer. Und den jetzt da auf die Schiene zu schieben, macht mich wirklich wahnsinnig. Und als ich dann darüber gesprochen habe, mir Leute schreiben, das hat mit Piszczek damals auch gemacht, wurde mir wirklich schlecht. Das ist ja eine ganz andere, das ist ja wirklich ein ganz anderer Case. Das gefällt mir einfach nicht und deshalb. Ich sehe auch noch nicht, dass Maxi Bayer auf einem konstant guten Niveau auf der Schiene performt. Deshalb würde ich da auch keine Kaufempfehlung oder so machen. Wenn du es nur darum geht, du hast einen Starter, der Spielvolumen beim zweitbesten Verein der Liga sammelt, dann ja. Wenn es darum geht, du holst einen Punkt, auf den du dich verlassen kannst, nö.
Fair. Nehmen wir genau so mit, Startelf damit dann auch einmal durchpredicted und wahrscheinlich die potenziell größere Überraschung dann trotzdem Bayer stand jetzt auf der Schiene, wenn die Pläne so verfolgt werden, wie sie sich andeuten. Und dann gehen wir einmal rüber zu unserem Take or Toss. Ich lese dir einfach nur den Kader von vorne nach hinten einmal vor, inklusive Preisen, und du gibst mir einfach nur deine Meinung durch, ob du stand jetzt die Jungs einpacken würdest oder lieber davon absehen würdest in einer kompetitiven Kickbase-Liga. Wir fangen an mit Dreves 500k in der Kiste.
Nö.
Toss. Kobel, 23 Millionen.
Kaufen.
Take. Meier, 1,3 Millionen.
Ich weiß gar nicht, wie so in Kickbase-Kreisen, ob beliebt ist, einen Ersatztorhüter zu haben, weil ich persönlich habe das immer sehr, sehr gefeiert, auch den Ersatzkeeper meines Keepers zu haben. Deshalb, wenn du Kobel hast, take, wenn nicht, toss.
Ja, ey, fair. Also machen echt, also gibt solche und solche und gerade seitdem so seit, ja, ich meine, wann war das, so vor 4 Jahren oder so haben wir, glaube ich, die Torhüter-Punkte mal richtig angepackt und angepasst und seitdem sind die auch nicht mehr nur noch die, die dir halt 60 Punkte jede Woche holen, sondern auch mal wirklich outstanding sein können. Und da ist so ein bisschen das Prestige der Keeper-Position auch gestiegen und dementsprechend haben sich Leute dann, gerade wenn wir halt von 500k bis 1,5-2 Millionen sprechen, wird halt schon auch mal gesagt, ey, hast du einen Kaderspot frei, dann kann sich das schon lohnen, so, ne?
Auch total, weil ich finde Alex Meyers erstens ein guter Ersatztorhüter und Kobel hat jetzt in der letzten Saison wirklich durchgeschrubbt, aber auch jemand, der immer mal wieder kleine Wehwehchen hat. Und wenn der ausfällt, du hast Meyer schon parat, stößt dein Kobel ab und dann hast du ja schön die Marktwertentwicklung von Meyer. Bis Kobel wieder da ist, holst du dir wieder, stößt dann den 8, 9 Millionen Meier ab, da hast du natürlich einen guten Gewinn. So, deshalb, ich sag mal, wenn du Kobel hast, take.
Sehr gut. Anton, 33,7.
Take.
Benzebaini, 20,5.
Bis Winterpause, take. Bis
Länderspielpause.
Ja, sorry, ja.
Jan, 1,6.
In 10 Tagen take, wenn er noch weitergefallen ist, weil den kann man sich mal rumliegen lassen. Der wird irgendwann wieder steigen, wenn er wieder zurückkommt.
Gadou, 23,5.
Take.
Mané, 3,9.
Noch Toss.
Pratež, 3,6.
Toss.
Reggiani, 4,3.
Big Toss.
Riasson, 25,6.
Boah, depends on. Ich würde eher Toss sagen.
Schlotterbeck, 29,6.
Noch nicht. Der wird wieder spannend, aber der wird jetzt einfach, das ist wirklich Money Burn, den gerade zu kaufen, sage ich.
Svensson, 18,5.
Toss.
Bellingham, 19,4.
Toss.
Chukwuemeka, 4,3.
Toss.
Inacio, 9,5.
Toss.
Carrezas, 21,8.
Big Take.
Lerma, 7,7.
Toss.
Matcher, 26,2.
Eher Take, aber hat sich in der letzten Saison auch nicht als großer Punkt herausgestellt, finde ich. Auch der Spielweise wegen. Aber dem traue ich viel zu, diese Saison. Auch weil ich glaube, einen besseren Partner neben sich zu haben, wird ihm offensiv mehr Freiheiten geben, weshalb er, glaube ich, einfach auch besser scoren kann. Ich finde, das hat man bei der Weltmeisterschaft gesehen, auch wenn er da 2 richtige A-Spiele hat. Aber in diesen Halbraumpositionen kann er so torgefährlich werden.
Ja.
Deshalb Take unter Umständen, sage ich.
Sabitzer 9,4.
Toss.
Bayer 25,9.
Eher Toss.
Silva 7,5.
Toss.
Und Girassi für 28,8.
Toss, wahnsinnig teuer.
Ja.
Finde ich für, wie sich das gerade anfühlt.
Ja.
Ich glaube, der wird halt noch steigen, so, aber ich glaube, da gibt es bessere
Option Assets, für den Preis einfach.
In die man das Geld legen kann, die besser steigen jetzt, ja.
Ja, fair. Sehr gut. Ey, dann haben wir damit nochmal ein kleines Roundup gemacht von allem, viel was Toss. Wir vorher besprochen haben.
Wie
ja,
das
ey, aber es ist halt Preisniveau, ne?
Also, ja, Preisniveau ist schon valid. Das Ding, ne? Ja,
okay. Es ist valid, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, kommen wir abschließend noch einmal zu unserer Prognose oder zu deiner Prognose vielmehr jetzt für die kommende Saison. Erste Frage, weil wir keine reguläre Erstspieltagsepisode sozusagen von unserem Podcast haben werden, drehen wir immer noch einmal kurz die Extra-Runde über Spieltag 1 heute vom BVB. Samstag 18:30 Topspiel zu Hause gegen den HSV. Aus frühen Jugend- und Kindheitserinnerungen auch irgendwie Spiele gegen Hamburg immer scheiße gewesen. Habe ich immer ein schlechtes Gefühl, immer noch. Was erwartest du?
Ich war beim letzten Spiel gegen HSV im Stadion im Westfalenstadion. Das war ja auch ein sehr wildes Spiel mit dieser Aufholjagd und Benzibaini Elfmeter und so. Ich erwarte einen Sieg. Und einen guten Saisonstart. Und
alles aufstellen, was in Schwarz-Gelb passt.
Ja, und einen zu Null halte ich auch für nicht sonderlich unwahrscheinlich.
Ja, sehr gut. Dann da auf jeden Fall Vollgas, alles auf Schwarz-Gelb. Und dann haben wir noch eine kleine Schnellfragerunde aus ein, zwei User-Fragen, aus ein paar Fragen, die ich mir zurechtgelegt habe. Und da können wir noch gerne einmal fix durchrushen. Blick voraus, realistisches Saisonziel, numerisch und ab wo tut's weh?
Meinst du beim
BVB? Rang einfach, Saisonplatzierung.
Zwei Pflicht und alles andere tut ein bisschen weh.
Fair.
Ist so, also wenn du Dritter wirst, ist eher...
Ja, passt schon. Welches Thema rund um den BVB wird aktuell noch zu wenig diskutiert? Kann von sportlich bis strukturell alles sein, Hauptsache vielleicht ein bisschen Kickbase-Impact.
Zu wenig diskutiert. Also zu viel diskutiert wird Jadon Sancho, das kann ich ja schon mal sagen, eine eigene Frage in den Mund zu legen.
Ja.
Zu wenig diskutiert. Ich habe das Gefühl, beim BVB hat man gerade mal wirklich eine gute Lage und die Leute reden über das, über was man reden soll. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, es ist gerade so sehr viel offener alles als sonst. Also es ist viel klarer, wo will der Verein hin, wer sind die Spieler, was kommt. Das war ja fast mit der Verpflichtung von Ole Burg war ja voll predictable, was für Spielerprofile kommen, weil man sich das auch selber ein bisschen herleiten konnte und Ole Burg das dann sehr, sehr gut erkannt und genau ausgeführt hat. Aber für mich ist die Wichtigkeit eines spielstarken Sechsers, weil Leute Bellingham so lieben, zu wenig diskutiert worden. Und deshalb habe ich auch hier die ganze Zeit Joey Fährmann so gehighlightet. Der kann für mich ein so wichtiger Schlüssel sein. Einfach, weil ich finde, Bellingham ist ein Spieler, der super viel drauf hat und dem ich auch noch sehr viel zutraue. Und der auch ganz sicher darunter leidet, dass er Bellingham ist und einfach so teuer war. Aber der ist einfach ein Problem im Spiel im Zentrum. Und da können mir jetzt auch die Bellingham-Fanboys wieder auf die Eier gehen. Da wird mir zu wenig drüber gesprochen, was für einen wichtigen Impact ein spielstarker Co-Partner von Felix Metscher hat. Der Joe Bellingham in jeder Statistik, die ihr euch angucken könnt, auch auf allen Free-Seiten, siehst du, Joe Bellingham hat keine sonderlich gute Saison gespielt. Und da wird mir eigentlich noch zu wenig drüber gesprochen, weil die Leute halt auch wohlwollend mit Bellingham sind.
Yes. Top 3 Kickbase-Punkter vom BVB Saison 26-27.
Anton, Schlotti, Karezas.
Wer ist dein Wunschtransfer für die restliche Transferphase? Wir nehmen jetzt mal Wehrmann oder die drei heiß diskutierten nehmen wir jetzt mal raus. Hast du noch jemanden, wo du sagst, boah, den sollten wir eigentlich auf der Shortlist haben?
Jeremy Hernandez aus der zweiten spanischen Liga.
Deportivo, glaube ich, ne?
Genau. Das ist genau diese Tempo-Dribbler mit Tiefgang, den der BVB sich in El Malaya eigentlich gesucht hat. Ich finde jetzt aus der zweiten spanischen Liga einen Tempo-Dribbler für den Flügel zu holen, hat durch Diomande erstmal ein gutes Gefühl. Der hat natürlich schon irgendwie einen dicken Marktwert, der wäre nicht günstig. Das Geld wurde jetzt in Konstantelias gesteckt, deshalb ich glaube einfach nicht, dass dann, wenn Hector fortkommt, noch überhaupt wer kommt. Aber das wäre auf jeden Fall ein Spieler, den ich mir als Profil total gewünscht hätte. Einfach diesen wirklich geradlinigen Dribbler. Der ist sehr spannend. Carlos Forbes von Brügge finde ich auch noch sehr spannend. Ähnliches Spielerprofil. Der und Cholisch waren bei Brügge einfach insane. Anis Hatschmusser fand ich auch noch interessant für dieses Profil von Rotterdam. Das ist auch ein Spieler, den ich vorgeschlagen habe. Der hat sich selber beim BVB ein bisschen ins Gespräch gebracht eine Zeit lang, weil der Berater mal angeklopft hat. Für den geht es aber, glaube ich, in die Premier League. ja, das wären Spieler, die finde ich spannend. Einen, den ich sehr schade finde, verpasst zu haben, war Détourbé aus der Ligue 2. Der war halt hier bei Troyes, also so City Group, der wird dann zu City rübergeschoben. Wenn ihr euch mal anguckt, wie der gespielt hat, das ist wirklich ein dynamischer Cole Palmer. Der wäre auch geil für den Halbraum gewesen. Den hätte ich sehr spannend gefunden. Aber ja, genug Name-Dropping.
Nochmal was auf jeden Fall für die Geeks zum Deep-Diven.
Ja, wirklich.
73 Punkte in der Vorsaison, werden es mehr oder weniger?
Weniger, glaube ich. Ich glaube, das war schon einfach auch wirklich eine besonders gute Punktesaison, muss man sagen. Aber weniger reichen auch total für die Vizemeisterschaft.
Für die Vizemeisterschaft, du sprichst es an, auf welchem Rang, Abschlussfrage, läuft Dortmund nach Spieltag 34 ein?
2.
Sehr gut, Kieran. Dann heute wirklich sehr ausgedehnte Folge, sind sehr, sehr deep drin gewesen, glaube ich. Aber ich würde mal ganz frech behaupten, nach den 100 Minuten sind es jetzt, sind die Leute wirklich vorbereitet in einer Tiefe, in der sie nicht mehr brauchen, um Dortmund für diese Saison perfekt bezüglich Kickbase bewerten zu können. Ich danke dir für deine Zeit und du kannst ja auch gerne nochmal jetzt gerade hier ein paar Sekündchen nehmen, um noch was zu platzieren, was loszuwerden, den Leuten was mitzugeben.
Ach, Leute, ich weiß nicht, folgt mir rein. Kann man ja auch mal kurz machen, wenn ihr Bock habt auf so Analyse-Sachen. Wenn nicht, bin ich euch nicht böse. Ich hoffe, ich konnte euch hier Dinge mitgeben. Freut euch auf die Saison. Ich habe wirklich großen Bock für alle BVB-Fans. Ich glaube, es wird Spaß machen in dieser Saison. Ich glaube, auch für alle Nicht-BVB-Fans kann der BVB in dieser Saison Spaß machen, weil ich glaube, dass die ganze Liga auch häufig davon profitiert hat, wenn der BVB spannende Spieler, junge Spieler hatte, die einfach Bock gemacht haben. Und da haben wir jetzt ein paar da. Ja, danke Mensch, dass ich hier sein durfte. Das hat übelst viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch alle gut vorbereiten. Ich freue mich auf meine Kickbase-Saison, in der ich jetzt auf jeden Fall noch mal tiefer rein muss. Ich war in letzter Zeit so viel unterwegs und mir wurden schon Spieler weggeshoppt, weil ich nicht oft genug geschaut habe. Da muss ich jetzt mal, wieder mein Handy dran kleben. Ja, ich habe Bock und ich glaube, das sind die letzten Worte. Seid lieb zueinander, das ist ganz wichtig.
Sehr gut. Handle von Kieran zu Instagram kriegt ihr auch noch mal in den Shownotes auf jeden Fall. Bis auch überall einfach unter Kieran Franke zu finden, ne?
Yes.
Sehr gut. Dann nehmt euch das mit, schreibt euch hinter die Löffel. Ich habe auch noch ein, zwei letzte Hinweise. Ihr kennt's. Fantasy Center bezüglich Startelf-Prognosen, News, Verletzungsupdates und so. Ihr kennt's. Also unsere Jungs und Mädels, die für all das zuständig sind, suchen im Moment noch nach weiterer Expertise, wofür natürlich diese Plattform hier während der Clubtour die perfekte ist, um euch zu sagen, wenn ihr zum Beispiel zum BVB das Gefühl habt, heute die Stunde 40 hier hättet ihr auch alleine füllen können, dann meldet euch gerne unter experte@kickbase.com. Geht nicht um irgendwelche Verpflichtungen oder sonst was, einfach nur darum, dass ihr hier und da vielleicht mal einen kleinen Wink mit dem Zaunfall droppen könnt und so der Community einen Mehrwert stiften könnt, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten findet ihr heute alles Wissenswerte zum BVB auf unseren Socials. Wir haben schon ein, zwei Short-Content-Pieces gepublished mit Kieran, mit den Fans, haben ein bisschen bezüglich Elmaler und Co. auch nochmal mit den Leuten geschnackt und haben natürlich in der App auch wie immer Teamvorstellungsartikel, Fantasy-Update, also alles, was ihr braucht. Und damit danke Kieran, danke euch fürs Zuhören. Macht's gut.
Tschüssi.